Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, mittlerweile ist es schon guten Nachmittag, ja.
Guten Nachmittag, genau, ja. Und sonnig vor allem.
Ja, sonnig und naja, die Temperaturen sind ein wenig nach unten gegangen. Wir sind so bei 13 Grad gerade.
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Wir hatten heute Morgen eigentlich schon 8 Grad, aber ich fand es sehr, sehr frisch. Also bei uns sind es angeblich 20 Grad.
Oh, da hast du Glück. Also wir haben 13 Grad, die 20 hatten das wir am, frisch, ja. Am Donnerstag.
Ja, wir hatten gestern 22. Es war fast wie Sommer, ey.
Ja, es war schon geil. Ja, obwohl es ist einfach zu trocken.
Es ist wirklich sehr, sehr trocken. Ich habe es heute gemerkt beim Rasenmähen.
Ja.
Ich habe jetzt hier vor der Aufnahme gerade noch Rasen gemäht. Und der war super trocken, außer an so 2-3 schattigen Stellen, wo das Gras halt wirklich auch schon stark gewachsen ist. Die letzten Tage, da war noch ein bisschen Feuchtigkeit halt auf dem Boden. Aber ansonsten, der ist schon wirklich sehr, sehr trocken. Ja.
Obwohl zum Rasenmähen ist das ja optimal, wenn es trocken ist. Ne? Also wenn der Rasen nicht nass und feucht ist.
Ich hoffe mal, dass es jetzt für ihn nicht zu stressig wird, weil, wie du schon gesagt hast, sie haben jetzt wieder kühler gemeldet und auch bei uns wieder Frost. Deswegen wollen wir mal hoffen, dass es jetzt dem nicht zu stressig wird. Aber wir hatten vor der Aufnahme schon mal kurz gesprochen. Ich bin jetzt so in den Vorbereitungen gerade zum Ausbessern im Prinzip. Mhm. Also Kalken, Sanden, Nachstreuen, Düngen etc. Ja, die ganzen Arbeiten jetzt, weil doch viele Stellen mittlerweile bei uns ziemlich vermoost sind. Ich habe es die letzten Jahre einfach schleifen lassen, was so die Pflege betrifft. Da hatte ich auch mit dir eben vor der Aufnahme gesprochen. Ich bin eigentlich der Rasenmäher und nicht der Rasenpfleger. Aber naja.
Du bist der Rasenmäher-Man. Das war wer anders.
Oh ja, das war auch Stephen King, ne?
Das kann sein, aber hat er nicht.
Wobei die Verfilmung ist,
War nicht
der schon, ja?
Pierce Brosnan der Rasenmäher-Man oder verwechsle ich das jetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe nur den Bösen jetzt gerade im Kopf.
Ja.
Den Blonden, wer auch immer das war damals. Aber der Film war ja so grottig. Also schon bei Release fand ich ihn nicht wirklich gut. Und der ist ja auch so schlecht gealtert. Oje, oje, oje.
Ja, das stimmt. Aber es gibt
also so, was die Effekte und so betrifft.
Es gibt viele Filme, die Effekte oder wenn man alte Effekte aussieht, sind die schlecht gealtert.
Ja, wobei man muss ja auch sagen, bei so manchen Filmen aus der Zeit damals oder auch ein bisschen älter, die Special Effects bei guten Filmen, ja, oder wo man ja auch gerade in der Kindheit so entsprechende Verknüpfungen hat, da kann man sich auch heute noch angucken. Klar, so gerade so die alten Stop Motion und so, manche sind da schon okay, aber da guckt man ja doch über vieles hinweg und verzeiht vieles. Ja, das kann man sich heute auch noch angucken. Aber wenn der Film schon damals nicht so dolle war und dann die Effekte auch nicht besonders sind und dann willst du dir sowas heute angucken, das geht ja gar nicht.
Ja, ich denke immer noch an Raumpatrouille Orion, wo sie da in Bügeleisen reinquatschen.
Ja, aber auch das, wie lange ist denn das jetzt schon wieder her, dass sie
noch im Fernsehen waren? Ganz lange.
Weil das habe ich auch noch mal gerne geguckt.
Ja.
Klar, das ist alt und du merkst denen auch an, wie du schon gesagt hast, wie sie es damals produziert haben. Aber das konnte ich mir auch jetzt noch mal gut angucken.
Ja, mit einem gewissen Schmunzeln schaut man sich das irgendwie an. Klar, aber damals hat man das ja mit einem ganz anderen Hintergrund gesehen. Obwohl damals, glaube ich, bei der Erstausstrahlung, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich glaube, das war vor meiner Zeit. Ich bin ja 77er Baujahr und ich glaube, das war weit vor 77. Aber trotzdem weiß man halt, was Raumpatrouille Orion ist. Ne?
Ich habe das damals bei der Erstausstrahlung auch nicht im Fernsehen gesehen.
Nee, okay. Aber das war ein Straßenfeger, in Anführungsstrichen, das Ganze.
Ja, da gab es ja einige Beispiele, die damals, ja, aber naja.
Ich glaube, da lebt auch kein Schauspieler oder keine Schauspielerin mehr von. Ich glaube, die sind schon alle von uns gegangen. Bin ich der Meinung. Zumindest der Dietmar Schönherr ist auf jeden Fall schon verstorben, der Captain. Ich glaube, das war der Captain. Halbwissen. Na gut. Meine Güte, wenn uns jetzt einer zuhört, der etwas jünger ist, der denkt auch, von was reden die denn da jetzt? Meine Güte.
Und auch da war ja mal eine Wiederauflage im Gespräch.
Ja, okay.
Konnte ich mir nicht so ganz vorstellen. ja. Genauso, es war mal im Gespräch, dass man sich Perry Rhodan jetzt wirklich auch mal vernünftig widmet und da eine Fernseh-, also zuerst war es ja ein Kinofilm oder mehrere Kinofilme, die gemacht werden sollten, in Deutschland, und dann ging man da ja auch zur Fernsehserie über und es ist auch nichts draus geworden. Das ist ja auch so alte Pfennig-Roman, Belletristik.
Ja, das ist
wobei ich sagen muss, die Hörbücher sind, also ich bin ja ein großer Fan von den Hörbüchern. Alle von den Originalserien, nicht die Neo, bin ich ein sehr großer Fan und kann das auch heute noch sehr gut hören. Wobei da auch manches aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig ist, aber das muss man halt auch wieder im Kontext zu damals einfach sehen, beziehungsweise dann hören, wenn man sich die Hörbücher dann reinzieht. Aber ja, das ist, wie bei allem ist es ja Geschmackssache. Also was ich ja da, ich habe sie ja damals, die Hefte habe ich ja wirklich verschlungen, jahrelang.
Ja, ich auch teilweise.
Und gelesen. Ja. Genauso wie Sinclair war ich ja, die Hörspiele war ich nie so ein großer Fan, aber ich habe es sehr gerne gelesen. Das ist ja auch so ein schwieriges, was heißt schwierig, aber das ist ja auch wieder so ein Thema, ja. Gerade Sinclair spaltet ja dann doch oft. Aber habe ich auch immer sehr gerne gelesen. Und war da gerne am Kiosk und habe das immer gekauft, ja, aber ist auch schon wieder, guck mal, wie lange das her ist.
Ja.
Wobei, stand da nicht auch jetzt irgendwie ein Jubiläum gerade an oder so bei Sinclair?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Vielleicht war es auch die Hörspielserie, das kann auch sein.
Wo wir gerade beim Thema Hörspiele sind, ich habe komischerweise festgestellt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Phänomen ist oder nur bei mir aufgetaucht ist, was ich nicht glaube. Ich bin ja kein zahlender Spotify-Kunde, aber die ganzen Hörspiele, die ich mir dort angehört habe in der letzten Zeit, die waren alle werbefrei, obwohl ich, wie gesagt, kein zahlender Kunde bin. Komisch.
Ja, wobei ich bin schon jahrelang kein Spotify-Nutzer mehr, auch nicht von den kostenlosen oder von dem werbefinanzierten Angebot. Daher wüsste ich noch nicht mal.
Ja, ich weiß es auch nicht, ob das normal ist oder ob ich da, ich gehe da mal von aus, das wird normal sein oder vielleicht liegt es auch am Hörspiel. Normalerweise höre ich nur einen Podcast auf Spotify, der leider nur exklusiv auf Spotify ausgeliefert wird. Und den kann man ja auch trotz, dass man jetzt kein zahlender Kunde ist, konsumieren. Und dann bin ich da irgendwie in die Hörspielabteilung reingekommen und dann habe ich angefangen, alte Alf-Hörspiele zu hören. Ich gebe es ja zu, es ist ja so richtig trashig. Und
ja, wobei, ich finde das halt schade, weil das ist ja im Prinzip nur die Tonspur vom Fernsehen.
Nee, das war ja das Kuriose. Da war dann auch ein Zwischensprecher, der dann so bildnerisch gesprochen hat. Cage steckt jetzt gerade das Teil in die Mikrowelle oder irgendwas. Also da gab es auch einen Zwischensprecher.
Okay.
Oder ein, der das.
Aber ansonsten war es die Tonspur.
Ja, das hat mich gewundert. Ja, die Hörspiele, die ich kenne aus meiner Kindheit, die ich als Kassette hatte zum Teil, da war einfach nur die Tonspur auf Kassette gespult, hätte ich bald gesagt, und das war es dann letztendlich. Ja. Und dann hatte ich gedacht, okay, hörst du mal rein, und dann lief das und lief das, und dann kam auf einmal ein Zwischensprecher, ab und an bei verschiedenen Folgen kam auch eine Zwischensprecherin, die das halt lautmalerisch begleitet hat, das Ganze.
Ja. Wobei, muss man gucken, wie alt ich jetzt schon bin. Ich hatte solche Vertonungen, beziehungsweise Hörspiele in Anführungszeichen, noch auf LP teilweise.
Hatte ich auch noch.
Also wenn du mal guckst, also ich war ja hier ein großer, oder mein erster Kontakt mit Tron war ja auch diese LP. Oder war es Kassette? Also ich weiß, dass die, wie das Schwarze Loch von Disney, das war auf jeden Fall LP, aber Tron könnte auch eventuell Kassette gewesen sein. Aber das war mein erster Kontakt zum Beispiel mit Tron, ja. Und Tron kann ich mir auch, den ersten Tron kann ich mir heute auch noch sehr gut angucken, wobei da die Effekte, man weiß ja, wie die damals gemacht wurden, ja, ja teilweise oder stellenweise ja auch nicht mehr so dolle sind, aber ich bin da so ein Fan von diesem Film. Unglaublich, ja. Aber egal, ja. Aber das waren auf jeden Fall wirklich nur die Tonspur, und zwar gekürzt, dann auf Vinyl oder auf die Kassette dann gebracht. Ja. Aber trotzdem, ich war ein großer Fan damals davon. Ja.
Ja, das hat mich halt bei Spotify gewundert, dass da dementsprechend auch zwischengesprochen worden ist, letztendlich. Und naja, gut, für jemanden, der die Folgen nie geschaut hat, soll es ja geben, für den ist das hilfreich. Bloß bei mir waren dann alle Folgen wieder im Kopf sozusagen. Ne? Also da kamen dann wieder Erinnerungen auf.
Ja, wobei der, wo du gerade wieder Podcast und Spotify exklusiv gesagt hast, ich habe zuletzt auch, oder bin ich bei Instagram auf ein Podcast-Projekt aufmerksam geworden. Also, auch wieder jetzt nichts irgendwie Privates groß, weil das sowas wird ja in der Regel nicht auf Instagram in die Timeline gespült. Mhm. Das war schon ein anspruchsvolleres Projekt, aber auch wieder exklusiv bei Spotify. Da habe ich auch gesagt, sorry, ja, vielen Dank, aber deswegen lade ich mir nicht Spotify.
Ja, gut.
So interessant ich es jetzt fand, ja, aber
es ist ja nur eine App.
Es ist nur eine App, aber nee, nur wegen einem Podcast wird dann speziell eine App installieren, nee.
Gut, ich habe es halt auch drauf, um zu kontrollieren, ob unser Podcast ordnungsgemäß eingeliefert wird. Es ist eine Qualitätskontrolle.
Ja, genau.
Irgendwo muss ja unser Qualitätsmanagement stimmen. Wenn es sonst schon nicht stimmt, dann muss es zumindest beim Output oder bei der Auslieferung stimmen, das Ganze. So ist es. Ja. Nee. Gut, das hat mich wieder in die Kindheit zurückgeworfen, dieses Alf-Hörspiel. Ne? Ja. Obwohl will manche Jokes natürlich auch ganz schlecht gealtert sind.
Ja. Ja. Wobei ich war jetzt wieder in Versuchung, YouTube-Abo zu machen.
Ja.
Beziehungsweise, doch YouTube und dann ist ja, ich glaube, Google, das Musikangebot ist doch, glaube ich, schon mit drin, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja, war ich echt versucht, wegen dieser fucking Werbung, die eigentlich überhand nimmt. Mhm. Gerade weil ich das halt auf jetzt Endgeräten geschaut habe, wo ich leider nicht irgendwie hier so einen Adblock oder so installieren kann. Mhm. Da war ich echt versucht und habe dann gesagt, okay, wenn du dein Musik-Abo, also mein Apple Music, wenn du das kündigst und dann mal guckst, das dann halt in das YouTube-Abo steckst und dann hast du ja eigentlich auch schon wieder das Musik mit drinne, dann rechnet sich's eigentlich fast wieder, ja, aber
Aber Thomas, da mach doch über ein VPN und
ja,
kann man auch machen.
In der Türkei und in Argentinien ist es relativ günstig, glaube ich, ja.
Ja.
Das Kuriose ist natürlich, dass es dort wesentlich günstiger ist. Wir reden ja nicht über ein paar Cent. Das ist ja nun wirklich signifikant günstiger als bei uns.
Das ist, ja, der Unterschied ist groß. Allerdings, wenn du mal guckst, was da so aktuell verdient wird, beziehungsweise
ja, ist klar.
Die Währung generell steht,
dann ist das schon
steht das im Verhältnis. Auch wieder nicht überraschend.
Klar. Ja, klar. Das ist natürlich landesspezifisch angepasst. Mhm. Das ist ganz klar.
Und was ich jetzt wieder gelesen hatte, was ist auch schon wieder ein paar Monate her, da habe ich, als ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, da gab es anscheinend eine Welle bei YouTube, wo sie dann einige Konten mal gesperrt haben, die sich hier solche Accounts beziehungsweise die Abos über VPN halt abgeschlossen haben und dann, wie gesagt, nonstop eigentlich aus einem anderen Land gucken. Da sind sie hingegangen und haben die Abos mal kurz gekündigt, beziehungsweise die Accounts geschlossen, ja. Und ich so, oh, das Risiko musst du auch nicht unbedingt eingehen.
Also wenn ich sowas mache,
dafür auf jeden Fall einen neuen
extra Account anlegen, ja. Weil da hängt einfach zu viel dran bei mir am Google-Account.
Ja.
Das würde ich dann auch nicht tun.
Den wollte ich jetzt auch nicht mehr hergeben, ja.
Ja,
was heißt hergeben? Alle verlieren, ne?
Ich bin jetzt nicht, ich versuche mich natürlich auch so ein bisschen unabhängiger von amerikanischen Diensten zu machen. Ja, das ist so.
Oh, apropos amerikanische Dienste. Es gibt ja sehr viele, auch in Deutschland, okay, klar, oder in Deutschland angebotene Dienste, die nicht unbedingt von US-Firmen stammen, die aber auf US-Servern laufen oder Daten speichern. Und dafür gibt's ja hier die Vereinbarung zwischen der EU und Amerika mit dem Umgang der Daten, dass eigentlich diese Daten gehandhabt werden wie oder nach der europäischen Richtlinie. Und das ist ja Amerika anscheinend auch gerade dabei und will das aufkündigen.
Hm.
Und ich so, what the fuck, bitte?
Ja, ja.
Oh, Freunde, ihr macht euch da. Es sind schwierige Zeiten.
Ja, das ist so. Und ich meine, es gibt Alternativen, gerade auch im Bereich E-Mail, Proton-E-Mail etc., wie sie alle heißen. Es gibt da relativ solide und auch datenschutzkonforme Alternativen, keine Frage. Man muss sich halt damit beschäftigen und man muss sich halt auch mal ein Herz fassen, das Ganze in die Hand zu nehmen. Das ist so. Ja. Und gerade auch im Cloud-Speicherbereich gibt es da auch wirklich europäische Lösungen. Ja. Okay, aber wie gesagt, man muss es dann halt mal machen. Ne? Das ist ein Thema, gerne vor sich herschiebt.
Oder man ist halt von anderen Firmen wieder abhängig, wie jetzt gerade wir als Apple-Nutzer, ja, auch mit unseren Daten, die halt bei Apple in der Cloud liegen. Da sind ja auch, oder die Infrastruktur zum Großteil, oder es ist halt, oder was heißt zum Großteil, aber es ist halt auch ein amerikanisches Unternehmen. Und da bin ich auch mal gespannt, ob wir da in nächster Zeit von Apple nochmal was hören werden in Bezug auf Daten und Sicherheit für nicht-amerikanische Kunden. Ja.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt, ob da nochmal was kommt, ja, oder ob da entweder die Fragen auch an Apple halt rangetragen werden. Weil wir haben es eben kurz angesprochen, man muss sich da jetzt vermehrt Gedanken drum machen.
Ja.
Und auch die Sachen, die man hört, ja, gerade bei der Einreise in die Staaten, dass es war ja schon seit Jahren Praxis, dass man da ja auch nach Social Media Accounts und so gefragt wird. Aber dass das jetzt wirklich dann auch Folgen haben kann, in gravierender Weise, dass du halt festgesetzt oder direkt wieder nach Hause geschickt wirst. Oder dass man deine Privatgeräte vor Ort halt untersucht. Da sind halt so Geschichten, das muss einem halt bewusst sein, inwieweit man das dann irgendwie oder inwieweit man da halt Entscheidungen davon abhängig macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber, und das hatte ich, glaube ich, vor langer Zeit im Podcast auch schon mal angesprochen, ein ehemaliger Arbeitgeber von mir hatte da ja auch gesagt, gerade mit sensiblen Geschäftsdaten etc., dass halt keine Geschäftsgeräte mit auf Reisen gehen, sondern man vor Ort, wenn man in die Staaten, in die Niederlassung geht, halt Geräte zur Verfügung gestellt kriegt. Damals noch aus anderen Gründen, ja, aber mittlerweile hat sich da ja an der Policy nichts geändert, beziehungsweise das wird jetzt noch härter durchgeführt oder drauf bestanden. Wie gesagt, dass man nicht mit Company-Geräten da eventuell an der Anreise irgendwo hängen bleibt, weil da, wie gesagt, da geht es dann nicht um private, sondern um Geschäftsdaten, die dann bei der Suche nach privaten Sachen wahrscheinlich dann auch abgefischt werden.
Ja, klar.
Und das, je nachdem, wie man da unterwegs ist, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, wer weiß, was mit den Daten passiert. Wo dann gesagt wird, hier, du reist ohne, ja, und kriegst dann halt vor Ort die Sachen zur Verfügung gestellt, ja. Und wenn man mal überlegt, ja, wie traurig das ja im Prinzip ist.
Ja.
In ein Land, ja, mit dem du bisher gut zusammengearbeitet hast. Und dann kriegst du so Sachen, ja, oder auch die Reiseempfehlungen oder Reisewarnungen, die aktuell ausgesprochen werden. Das sind Sachen, das, da hätte ich, ja, okay, man hat ja da immer mal Scherze drüber gemacht und das Schwarz, also wenn man es schwarz sehen oder übertreiben wollte, hat man das ja immer so gesagt, ja, hier und bei der nächsten Wahl, wenn Trump und so. Aber dass das jetzt wirklich dann so kommt oder gekommen ist.
Ja, ja. Und man muss, man muss bedenken, der Kollege Trump ist erst 100 Jahre
im 100 Amt. Jahre, genau.
100 Jahre, mein Gott.
Darauf arbeitet Tage. Er hin, ja.
Gut, ich hoffe, das wird er nicht mehr erleben. Ich hoffe, so alt wird er nicht. Aber der ist erst 100 Tage im Amt. Und was er jetzt schon für Sachen angerichtet hat oder Dinge angerichtet hat, das ist ja schon spektakulär.
Ne? Der gibt da richtig Gas.
Ja. 100 Jahre, um Gottes Willen. Ey. Das darf man gar nicht sagen.
Also ich glaube, ihm wäre es recht, ja.
Ja.
Am Anfang hat er ja immer Scherze gemacht. Ah, das war nur ein Witz mit der dritten Amtszeit.
Ja.
Mittlerweile gibt das ja richtig zu, ja.
Ja, ja, ich glaube auch, da arbeitet er dran. Das ist leider so.
Das ist genauso wie am Anfang ja hier, ich weiß nicht, wie hieß denn das Papier, was da vorher gekreist ist mit dieser Agenda 2025. Also nicht, es hieß ja nicht Agenda, aber mit dem, was da Kreise gezogen hat, was da alles hier und da und da und was sie bis jetzt davon wirklich angegangen sind. Ey, unglaublich.
Ja.
Unglaublich.
Da stehen uns noch ganz, ganz, ganz kuriose Zeiten bevor.
Ja, und vor allem, du kannst dich ja noch nicht mal auf die Aussagen oder auf die Beschlüsse, die jetzt gefasst wurden, ja wirklich irgendwie einstellen, weil morgen kann er seine Meinung ja schon wieder komplett ändern.
Genau, ja. Das ist das Problem. Er ist total erratisch und wenn er mit dem falschen Bein aufgestanden ist, dann oder mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, das ist unglaublich. Ja.
So ist das.
Du kannst dich da eigentlich auf nichts mehr verlassen. Ja.
Naja, gut. Das ist jetzt auch kein schönes Thema. Wir sagen es immer wieder, aber zwangsläufig muss man sich damit beschäftigen.
Man kommt nicht dran vorbei.
Ja.
Und auch die Auswirkungen, es trifft ja nicht nur Amerika.
Nein.
Die letzten Tage, was an der Börse alleine los war, weltweit. Und wir hatten es kurz vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja auch noch ein paar Aktien im Depot liegen.
Ja.
Ich habe über ein Drittel die letzten Tage an Wert verloren.
Ja.
Wir reden da jetzt über keine Riesenbeträge.
Ja, aber trotzdem.
Wir haben da im Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Ich bin ja aus vielem gerade jetzt, wo ich Bauchschmerzen habe, mit gewissen mit gewissen Anlagen ja auch rausgegangen, weil ich gesagt habe, das muss man nicht unbedingt unterstützen. Also so viel ist es ja nicht mehr.
Ja.
Aber das bisschen, was ich noch habe, wo ich eigentlich bisher gedacht habe, da kannst du auch, was jetzt hier, die Einstellung der Firmen, ja, und moralisch bla bla, bist du da ganz gut aufgehoben. Wie gesagt, ich habe über ein Drittel jetzt verloren. Ja, klar, selbst dran schuld, ja, man muss ja nicht. Aber wie gesagt, und es ist ja auch nicht, jetzt sind ja keine Riesenbeträge, die da noch liegen. Aber trotzdem, ein Drittel, über ein Drittel ist weg in den letzten Tagen. Und das ist klar, dann gibt es auch wieder andere, die sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, da musst du einsteigen, da musst du kaufen, ja. jetzt sind sie niedrig, ja, die gewinnen auch wieder an Wert. Klar, und wenn du auch gerade mal jetzt die Börsen anguckst, ja, die letzten Jahre, die kannten ja eigentlich nur ein Plus. Du hast in Aktien investiert und du bist ja eigentlich immer in der Regel mit einem Plus rausgegangen, ja. Und die werden sich jetzt auch alle wieder erholen, die Werte. Ja, aber es ist, alle, was da. Gerade jetzt, wie gesagt, jetzt nicht die Millionäre, die hier generell davon leben und die da dann prozentual gesehen auch mehr verloren, in Anführungszeichen, jetzt haben. Aber gerade die Kleinen, ja, weil ich sag ja, es ist kein großer Betrag, aber das ist, ich habe ja auch nicht so viel, was ich anlegen kann.
Aber trotzdem, das tut ja umso mehr weh.
Deswegen, ne? Prozentual gesehen ist der Betrag, der weg ist, ja größer, ja. Von daher, für alle anderen, also es tut mir echt leid, ja, wer da irgendwo da jetzt verloren hat. Klar, wenn man sagt, okay, ja, dann jetzt musst du halt das Geld, was du verloren hast, nochmal reinstecken. Okay, kann man machen. Wird man wahrscheinlich auch dann, wenn sich der Markt wieder erholt, mit dem Plus rausgehen, aber.
Ja, aber es ist halt. Ja, es ist erstmal ein Schlag ins Kontor. Ne?
Ja, so ist also wie das. Wie ich es gesehen habe, beziehungsweise ich wusste ja, was dann passiert, ja. Oder man konnte ja ahnen, was passiert. Mhm. Aber wie ich dann wirklich gesehen habe, was es dann ausmacht, wie viel Prozent.
Wenn man das dann nochmal so visualisiert auch auf dem Bildschirm sieht, dann schluckt man schon ein wenig. Das war bei mir nicht anders.
Dann machst du so deine App auf und dann stehen da, egal.
Komm,
ist jetzt wurscht.
Ja, plus bei mir ist es ein Teil meiner Altersvorsorge, ne, die da sich reduziert hat
derzeit. Man legt ja sowas nicht umsonst an.
So ist es. Ne?
Ob es jetzt Altersvorsorge ist oder ob das eine Alternative zum Tagesgeld oder so ist, weil du sagst, ich bin jetzt auf die 5 Euro nicht angewiesen, dass ich die direkt verfügbar habe, sondern ich will mal was gegen die Inflation tun, ja, was wir ja die letzten Jahre hatten, beziehungsweise was sich ja nur sehr langsam erholt, was jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate auch wieder ein bisschen, oder was steigen wird, kann man davon ausgehen, die Inflation. Du willst was gegen den Trend tun, ja, dass du zumindest mal auf Null rausgehst, was die Inflation betrifft. Pustekuchen.
Ja. So ist es.
Aber Thomas, es gibt ja noch andere Anlagemöglichkeiten. Ja, das ist ja auch nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Und die anderen Sachen sind ja auch, ist mal relativ gut aufgestellt. Aber trotzdem, ja.
Ist trotzdem ärgerlich, ne? Das ist trotzdem nicht schön, klar.
Und es trifft ja nicht nur mich oder dich.
Ja, ja.
Das ist richtig. Ja, viele andere kleine Anleger ja auch gerade.
Und die vielleicht sich fokussiert haben auf diese eine Anlagestrategie und nicht diversifiziert haben, obwohl das ja immer ein Fehler ist. Man muss diversifizieren, um unter den Strich das eventuell dann wieder auch auffangen zu können, das Ganze. Aber es gibt halt Leute, die leider nicht diversifiziert haben.
Ja, naja. Wobei 30% mit irgendwas anderem auffangen ist auch schon wieder schwierig. Ja.
So ist es.
Naja, egal.
Egal, so wir haben, dazu. Da haben wir den Salat, da müssen wir mit fertig werden.
Ich hoffe, dass der Salat irgendwann wieder schmackhaft wird, ja.
Ja.
Ich befürchte nur, es wird lange dauern.
Ja.
Wahrscheinlich ja mindestens mal die 4 Jahre.
Mindestens, ja.
Na okay, eigentlich kann Trump ja nicht länger. Republikaner nochmal ein anderes Thema, das ist halt wie die Frage, ja, Wahl, bla bla bla, welche Partei. Aber ich hoffe, dass diese Trump-Jahre gezählt sind.
Ja, aber er zieht Ende sich ja auch dementsprechend seine Nachfolger heran. Ne? Wann,
ich sag ja, Partei ist nochmal ein ganz anderes, ja, aber wie gesagt, alleine dieses Gesicht schon. Ja.
Das ist ja nicht so, dass er alleine da steht mit seiner Einstellung. Er hat ja auch Gefolgschaft. Das ist ja das Problem.
Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wenn Musk jetzt wirklich weg sein sollte demnächst. Angeblich hätte er ja von Anfang an nur vorgehabt, befristet den Job zu machen.
Ne, ich glaube, es geht auch rein rechtlich nur 130 Tage lang, das Ganze. Es ist reglementiert, aber was stört die Vorschriften? Und trotzdem kann er ja noch im Hintergrund.
Wenn die sich jetzt aktuell die letzten Wochen schon über Gerichtsurteile hinwegsetzen, diese nicht anerkennen, beziehungsweise, egal. Lass uns mit was anderem weitermachen.
Ja, lass uns
endlich mal in die Sendung einsteigen.
Ja, das ist ja auch ein Standardspruch bei uns. Lass uns über die Magic Mouse 3 sprechen.
Okay.
Die uns ja irgendwann ereilen wird. 2026 soll es soweit sein. Frühestens 2026. Das hat Mark Gurman gesagt. Und nachdem wir ja so ganz euphorisch über die Patente gesprochen haben, die da aufgetaucht sind, hat er doch ein wenig Wasser in den Wein gegossen und hat unsere allgemeine Euphorie ganz stark gedämpft, um das jetzt mal bildlich auszudrücken. Er hat nämlich gesagt, da wird sich so viel gar nicht dran ändern. Der Hauptfokus liegt in der Ergonomie und dass der Ladeport von unten an irgendeine andere Stelle von dem Gerät wandern soll. Okay, das ist ja nicht viel und dafür brauchen die so lange, wenn es sich nur um Ergonomie handeln soll und dass der Ladeport verlegt werden soll. Und es soll sich in irgendeiner Weise, das hat er auch schon mal gesagt, das Ganze an die Logitech MX Master Serie orientieren. Ich hoffe mal nicht, weil hat es Apple nötig, sich in irgendeiner Weise an Logitech oder irgendeinen anderen Hersteller von Eingabegeräten zu orientieren? Das muss jetzt ja noch nicht unbedingt sein.
Wenn sie wirklich ergonomischer werden will, kannst du so viel ja nicht machen.
Ja.
Klar, es gibt diese relativ vertikalen Mäuse, die ergonomischer so ein Riesenwurf sein sollen. Aber ansonsten, wenn du so von der normalen Maus mal ausgehst, klar, dann wird die ein bisschen gewölbter runter, halt wie gesagt, besser in der Hand liegen, als sie jetzt tut. Nur da ist halt die Frage, ich denke nicht, dass wir ein Mausrad sehen werden.
Nein.
Das ist halt auch gerade von der Touchfläche wieder problematisch.
Ja.
Plus, aufgrund der Tatsache, dass wir eine touchsensitive Oberfläche auf der Magic Mouse haben und wir das ja bei der 3 wahrscheinlich auch weiterhin haben werden, kannst du so viel in Bezug auf Form auch wieder nicht machen, weil du brauchst ja auch eine Fläche, die sich mit dem Finger ganz gut
bedienen lässt.
Streichen lässt oder bedienen lässt, ja. Von daher bist du da ja auch wieder ein bisschen eingeschränkt. War mal gespannt, ja. Aber was sollen wir da wieder drüber reden?
Nee,
2026.
Nee.
Bei Apple fehlen einfach die Ressourcen, ja.
Ja, und ich meine, diese Maus ist. Ich sage ja immer wieder, vernünftiges Personal zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Und ich denke, das Problem hat Apple nach wie vor.
Wobei Apple da gerade ja wahrscheinlich wieder ganz gute Chancen hat im aktuellen Arbeitsmarkt in den Staaten. Wenn du mal guckst, mit den ganzen gestrichenen Die-Policies, ja, und Arbeitnehmer, die freigesetzt werden, auch gerade in der Regierung. Und da werden ja nicht nur irgendwie Sesselpupser, wie es im Deutschen heißt, freigesetzt, sondern ja auch wirklich qualifiziertes Personal, was halt auch in den Arbeitsmarkt strömt. Da stehen, denke ich mal, die Chancen bei Apple auch ganz gut. Vor allem, weil ja in der letzten Versammlung ja auch ganz klar sich die Aktionäre ausgesprochen haben, dass sie halt alle Regeln beziehungsweise das, was Apple momentan in Richtung DEI gemacht hat, also Diversity, Equity und so weiter, ja beibehalten will, ja, und da halt weitermachen soll wie bisher. Mhm. Also von daher.
Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt.
Also ich denke, da ist Apple, was jetzt so den Pool betrifft, eigentlich ganz, oder die Möglichkeiten, was jetzt Einstellungen betrifft, eigentlich ganz gut aufgestellt, weil da dürfte einiges die nächsten Monate auch noch, und nicht nur jetzt aus der Regierung, sondern auch aus anderen Firmen, wahrscheinlich einiges auf den Arbeitsmarkt jetzt noch strömen, was durchaus auch für Apple geeignet ist.
Mhm. Ja, nur die Frage ist halt, da sind wir wieder bei Trump, wie stark kann Trump die Daumenschrauben anziehen und auch dementsprechend das bei Apple durchsetzen und Druck auf Apple ausüben? Das ist das Problem, was ich da sehe.
Ne? Ich glaube, er hofft sich da mehr, als wirklich geht, weil klar, du kannst sagen, rein rechtlich sieht so aus, aber wenn du dann trotzdem weiterhin die Schiene so fährst, was willst du machen? Ja.
Ja.
Du kannst über Klagen versuchen, aber inwieweit die dann wieder Chancen oder Erfolg haben, ist eine andere Frage. Ich sehe es wesentlich kritischer, dass die jetzt hier bei Firmen in Europa angeklopft haben und von denen zugesichert haben wollen, dass sie sich über Europa geltendes Recht hinwegsetzen und diese Arbeitsrechte, die wir haben, halt aushebeln sollen. Mhm. Das sind halt so Sachen, die sehe ich äußerst kritisch.
Ja. Oh, wir sind, heute kriegen wir immer wieder die Kurve zum Politischen.
Man kommt immer irgendwie dahin zurück. Ja, ja. Und aber, das von einem Mausthema.
ja, aber man sieht, was wie sich das wie ein roter Faden durch die ganze Welt durchzieht, was Mr. Trump da gerade anstellt. Gut, also ich habe das Mausthema auch nur reingenommen, weil ja in den letzten Tagen, Wochen ja das mit den Patenten so hoch gejubelt worden ist. Und jetzt das Ganze wieder so ein bisschen runtergedämpft wird, obwohl wir ja auch immer wieder sagen, Patente bedeutet ja nicht, dass diese Patente letztendlich auch in einem finalen Produkt enden müssen oder dass das alles kommt. Es kann ja auch sein, dass nur Teile von dem Patent verwendet werden, etc. Obwohl die Erwartungshaltung ist natürlich hoch, wenn man jetzt über ein Jahrzehnt lang, ich glaube 12 Jahre oder 15 Jahre sogar, aber es sind auf jeden Fall über 10 Jahre, die Maus nicht signifikant verändert hat, bis auf die Batterien, dass man dann auf halt Lightning-Aufladetechnik und jetzt halt USB-C-Aufladetechnik gegangen ist, sonst hat sich die Maus ja im Endeffekt nicht verändert. Genau. Da erwartet man natürlich vom Nachfolger so einiges, ist meine Meinung. Und nicht nur, dass es ein bisschen ergonomisch wird und dass der Ladeport woanders untergebracht ist.
Ja.
Naja. Gut. So, das nächste Thema ist relativ kurz, obwohl man da ganz lange drüber diskutieren könnte. Der Codename von iOS 19 ist jetzt aufgetaucht und das Ganze heißt Solarium. Und da musste ich erstmal ganz stark überlegen, Solarium bedeutet ja bei uns Sonnenbank. Oh,
genau, das Thema ist doch bei uns eigentlich schon seit Jahren durch.
Nee, ja. Und ich habe mal geschaut, was Solarium noch bedeuten kann. Das wusste ich gar nicht. Es kann auch bedeuten Wintergarten. Ist aber für mich kein geläufiger Begriff für Wintergarten. Und das impliziert natürlich auch, dieser Codename Solarium, dass alles ein bisschen transparenter wird und dass es sich wirklich ganz stark an Vision OS orientiert und dass wir da eine milchglasähnliche Optik bekommen werden. Ja, also ich bin ja schon sehr skeptisch, ich stehe ja dem sehr skeptisch gegenüber, dass sie sich da nicht vergaloppieren in irgendeine Richtung, die vielleicht doch nicht so attraktiv ist oder optisch attraktiv ist. Da bin ich sehr gespannt, ob das gläserne Design wirklich so praktikabel ist. Naja, schauen wir mal. Hast du denn schon, Andi, dein iPhone kannst ja auch nicht, ne? Apple Intelligence, nee. genauso wenig wie mein iPhone.
Ich habe ja ein 13.
Ich habe ein 15 Plus und bin ja ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Das kann ja auch leider nicht Apple Intelligence. Vielen Dank, Apple, an dieser Stelle. Aber ich hatte die Gelegenheit, mir das mal im Einsatz anzuschauen, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Auch ein Satz, den ich in letzter Zeit sehr oft vortrage im Podcast, aber es ist leider so oder zum Glück so. Und es war ja sehr ernüchternd, ne? Also das war ja nun wirklich echt ernüchternd, was Apple Intelligence derzeit bietet. Ich war ja so ein bisschen, enttäuscht ist ein starkes Wort, aber es ist schon sehr nah an enttäuscht. Da habe ich gemerkt, dass Apple noch einen sehr weiten Weg vor sich hat. Gerade wenn man sich die ganzen Möglichkeiten anschaut, die Gemini mit sich bringt und die Google mit sich bringt, ist man da schon im direkten Vergleich sehr, sehr enttäuscht, ja. Naja, schauen wir mal. Plus das Problem Systemwechsel hat sich bei mir auch erledigt. Weißt du warum?
Nein.
Rate mal, was für mich persönlich.
Rate mal mit Rosenthal.
Ja, gibt es morgen eine Dokumentation im ZDF über Herrn Rosenthal.
Genau. Ist übrigens in der Mediathek schon verfügbar.
Ja, zum 100. Geburtstag von Herrn Rosenthal. Genau. Ja, was ist für mich persönlich das größte Hindernis oder was spricht für mich persönlich gegen einen Wechsel in das Google-Ökosystem? Rate mal.
Rate mal, ja. Keine Ahnung.
Okay, es ist relativ simpel, aber es ist ein ganz, ganz signifikanter Punkt. iMessage.
Oh, okay. Mhm.
Ich weiß, es gibt Workarounds.
Also das ist was, wo ja auch viele immer meckern über den Login. Und,
ja, aber ich habe meine Kommunikation, Gott sei Dank, zu, ich würde sagen, 98% auf iMessage umgestellt. Also in meiner Bubble, in meinem Netzwerk, sowohl beruflich als auch privat. Und okay, es gibt ja Lösungen mit anderen Hintertürchen und zu Hause noch einen Mac permanent laufen zu haben, der das dann weiterleitet und was es da nicht alles gibt. Und es gab ja auch irgendwelche Multi-Messenger-Message-Dienste. Ich weiß gar nicht, ob das derzeit noch aktuell ist und funktioniert. Ich glaube, Beep oder wie das Ganze hieß. Ich weiß aber gar nicht, ob sie das wieder dicht gemacht haben. Ich bin da jetzt diesbezüglich nicht so im Thema. Aber das lief ja auch nicht so 100% stable. Und gerade wenn es um Kommunikation geht, möchte ich das natürlich relativ stabil am Laufen haben, das Ganze. Und das ist für mich das einzige Hindernis, warum ich nicht das System wechseln kann oder will. iMessage, so einfach ist es. Der Rest ist alles ein Thema, was man ohne weiteres lösen kann. Kalender, Kontakte, alles nicht das Thema. Und auch die ganzen Apps, die ich benutze, die gibt es auch auf Android. Aber halt, iMessage ist das Hindernis für mich.
Ja, wobei Nachrichten kannst du ja trotzdem an jemanden schicken, der kriegt es ja auch in die iMessage rein. Und wir haben ja ACS mittlerweile.
Ist es aber nicht so funktionsumfassend, wie wenn ich mit iMessage arbeite.
Ja, ist klar. Aber das ist ja das, was unsere EU-Kollegen ja auch ändern wollen. Die wollen das ja alles aufbrechen.
Obwohl es sich
ja
für AirDrop und für AirPlay mittlerweile erledigt hat, das haben sie jetzt ausgeklammert. Da habe ich jetzt neulich einen Bericht darüber gelesen, dass diese zwei Protokolle nicht so umgesetzt werden können oder nicht geöffnet werden können, wie sich das die EU vorgestellt hat. Und da sind sie mittlerweile auch wieder zurückgerudert, weil da hatten wir ja noch drüber diskutiert, wie es dann lizenztechnisch.
Wer ist zurückgerudert, die EU?
Was?
Nee, wer ist zurückgerudert?
Die EU ist da zurückgerudert diesbezüglich.
Ah, okay, gut. Das ging an mir vorbei. Ja.
Naja, das muss jetzt irgendwie auf andere Art und Weise umgesetzt werden, etc. Ich habe es jetzt aber nicht weiter durchgelesen, aber das Öffnen dieser beiden Protokolle ist jetzt erstmal wieder gegessen. Also gestrichen worden.
Okay.
Gott sei Dank. Finde ich. Ja, gut. Aber wie gesagt, Thema Systemwechsel hat sich erstmal bei mir erledigt. Gut, dann hat sich Mark Gurman auch nochmal zum MacBook Pro mit M5-Chip geäußert und dieses Jahr soll es dann ja nochmal ein Update geben, was heißt nochmal, es soll wieder einmal ein Update geben auf M5. Er hat aber auch gesagt, dass das iPad Pro wieder das erste Gerät sein soll, was aktualisiert wird und wieder das erste Gerät ist, das den M5 bekommt. Das habe ich mich auch gefragt, weil wozu? Wozu?
Es ist ja schön, dass sie die iPad Pros auch updaten wollen, aber wir müssen da nicht die erste, oder das muss nicht das erste Gerät sein. Hebt euch die Chips doch für andere Produkte auf, wo es mehr Sinn macht.
Ja, und vor allen Dingen, wo die Kunden wahrscheinlich eher geneigt sind, abzugraden. Ich glaube nicht, dass ein Käufer, der ein M4 iPad Pro hat,
dass der
jetzt sofort upgradet.
Nein, dafür ist das ja auch, oder ist das Upgrade ja auch nicht gedacht. Da geht es ja um die, die halt noch auf älteren Geräten unterwegs sind.
Ja, aber ich glaube, der Kreis der
M4 macht das keinen Sinn.
Ich glaube, der Kreis der MacBook Pro Kunden mit M4, die auf ein M5 upgraden, ist etwas größer als die iPad Kunden, die von M4 auf M5 upgraden. Ja. Weil so die Power User, die wirklich eine High-End-mobile Workstation brauchen oder sich das zumindest einreden, dass sie das brauchen, die ist größer als die iPad-Nutzer.
Ja.
Also finde ich sehr kurios, dass angeblich wieder das iPad das erste Gerät ist.
Ja, okay, es überrascht jetzt nicht, weil Apple, mein Gott, ja, wir kennen Apple, ja. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach macht das nicht unbedingt Sinn, den Chip, ja, den neuen Chip, dann halt da reinzustecken, anstatt von mir aus auch in den MacBook Air.
Gut, das haben sie ja jetzt gerade erst upgegradet auf M4. Ob das jetzt schon wieder im Zyklus ist?
Das ist noch nicht im Zyklus. Und wie gesagt, aber dann lieber die Kapazitäten für einen netten Ultra Deluxe oder so aufheben, den du in deinen Mac Pro steckst.
Ja.
Dann sollten sie eher da Recherchen reinstecken. Ressourcen reinstecken, den zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und sich da zwei Produktionsanlagen hinstellen, die Chips rauswerfen. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn als ein M5 in einem iPad Pro.
Ja,
so ist es. Gerade wenn man mal heute überlegt, du verkaufst ein Studio mit einem M3 Ultra. Mhm. Nee, stopp, M3. Doch, M3
Ultra. M3 Ultra, richtig, genau.
Mit einem M3 Ultra.
Ja.
Und einen Mac Pro mit einem M2 Ultra. Mhm. Sorry. Aber da musst du doch wirklich gucken, dass du da guckst, dass da zumindest entweder das M3 Update kommt, was ja auch schon wehtut.
Dass zumindest ja gleichgezogen wird, dass der auch auf M3 Ultra unterwegs
oder
ist.
Oder wenn du sagst, okay, wir wollen halt als nächstes wirklich einen speziellen oder einen anderen Chip da drin haben, der halt bessere Leistung bringt als der M3 Ultra. Und der M4 ist es halt jetzt nicht, weil der setzt nämlich den Ultra aus. Mhm. Dann guck doch aber, dass du Ressourcen drauf wirfst, ja, dass der nächste Chip möglichst schnell in den Mac Pro reinkommt.
Ja, und ich gehe davon aus, dass der späteste Zeitpunkt die WWDC ist für das Upgrade oder da wird der Mac Pro vorgestellt.
Ja, mit dem M3 Ultra wahrscheinlich, ja.
Hoffentlich ein bisschen mehr.
Ich befürchte nicht, nein. Ich denke, wir sind da beim, vor allem, du musst mal überlegen, du bezahlst, was sind's denn in Euro? Ich habe keine Ahnung, $7,000?
Für was?
Für den M2 Ultra Mac Pro aktuell?
Nee, der ist teurer. Ich glaube, da bist du so über 12, 10er, nee, also 12,
13. Nein. Der ist kostet ja nicht ungefähr das Doppelte von einem Studio. Was kostet denn der Studio?
Der Studio im Vollausbau kostet 17.000 Euro im Vollausbau.
Nein, nur einfach der M3.
Ich weiß es nicht auswendig.
Warte mal, ich google mal schnell.
Weil das Mac sind gerade Kategorien, in denen ich nicht unterwegs bin.
Wer ist denn da bitte unterwegs?
Ja.
Ich hoffe nicht, dass irgendeiner aktuell den Mac Pro kauft. Ja. Bei uns ab 8.299 Euro. Okay.
Ja.
Sorry.
Also der M2 Ultra Mac Pro, davon reden wir gerade, ne?
Das ist der M2 Ultra, ja. Und zwar noch nicht der, der mit 76 GPUs, sondern der 60er ist
das. Naja. Also das ist ein Gerät, den man derzeit nur extrem eingeschränkt empfehlen kann. Wenn jetzt einer unbedingt
wenn
das braucht, bezüglich einer Karte, einer Audiokarte oder sonstigen Dingen, dann kann man das notgedrungen machen. Aber wer keine Erweiterungskarten braucht, der sollte doch gefälligst ein Studio mit M3 Ultra kaufen.
Ja, wer auf das schnelle IO nicht angewiesen ist, ja, genau. Ja.
Ja.
M3 Ultra ab 4.999 Euro der Studio.
Ich meine, wenn Apple dann wenigstens so fair wäre, den Mac Pro aktuell im Preis zu reduzieren.
Ja, das ist ja, das ist nicht Apple.
Nee, aber würde aufgrund der technischen Unterlegenheit.
Das ist nicht Apple.
Auf der Hand liegen, dass man
genauso
das
macht. Genauso wie, guck mal bei, wir kommen später noch zu Nintendo, aber guck doch mal, was Nintendo, oder Nintendo hat, oder was, nee, Nintendo verkauft heute noch die allerersten Spiele für die Switch zum Vollpreis. Da ging auch, ist auch nicht, und das, wie gesagt, das ist bei Apple genau dieselbe Politik.
Ja, gut, Software ist jetzt nicht gleich Hardware, also das ist ein Vergleich.
Aber, aber wie gesagt, auch die Hardware, die bei Nintendo ist ja im Prinzip nicht irgendwo mal im Ausverkauf gewesen, nur weil, wie gesagt, das ist bei, wie gesagt, bei, die zwei fahren da eine sehr ähnliche Preispolitik, ja. Von daher.
Ja. Nein, also, wie gesagt, der, jetzt sind wir wieder bei Mac Pro gelandet, obwohl wir doch noch bei den MacBook Pros waren. Also fassen wir das Ganze zusammen, ja, ja. Was Gurman da von sich gegeben hat. Ich meine, er wiederholt sich ja auch letztendlich. Er gießt ja immer wieder den Tee neu auf und versucht da wieder neuen Tee rauszuschöpfen aus den grünen Teeblättern. Aber irgendwann muss er auch mal wieder neue Teeblätter einlegen, weil irgendwann kann man die nicht mehr aufgießen oder kann man den Tee nicht mehr aufgießen. Aber zumindest sagt er, dass dieses Jahr nur ein Speedbump erfolgen soll und dass wir kein großes Design-Update sehen werden. Das Einzige, wo wir ein Upgrade sehen, angeblich ist bei den iPads, da soll das C1-Modem reinwandern. Gut, wird sich natürlich dann auch nicht in der Optik niederschlagen, sondern nur in der Technik an sich. Da kann man dann von ausgehen, dass die Dinger dann auch etwas effizienter werden, was den Stromverbrauch beanlangt. Allerdings gibt es ja auch Geräte ohne Modem, also ohne Cellular. Von daher muss man dann halt schauen, was das effektiv dann überhaupt bringt. Gut, größere Designänderungen soll es dann halt 2026 geben, sowohl beim iPad Pro als auch beim MacBook Pro. Und das MacBook Pro soll in erster Linie wieder dünner werden. Nach wie vor stellen sich bei mir da die Nackenhaare auf. Und es soll dann keine Notch mehr geben oder sie soll wesentlich kleiner werden. Die Notch bei dem MacBook Pro würde ich gut finden. Und es soll ein OLED-Display mit Tandem-Design, wie halt auch bei den iPad Pro-Geräten, in das MacBook Pro reinwandern. Ja. Und das soll dann natürlich nächstes Jahr dann der M6 werden, logischerweise. Liegt ja dann auf der Hand. Da bin ich gespannt, wie das Design-Update dann aussehen wird.
Ja, kriegen wir dann auch so die Pill, also Island?
Keine Ahnung. Angeblich soll sie kleiner werden. Wie das Apple denn umsetzt, ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ich will ja jetzt hier nicht irgendwie auf Apple rumtreten oder so.
Nein, wir doch nicht.
Sorry, aber die iSight ist jetzt noch nie State-of-the-Art-Kameratechnik gewesen, was jetzt die MacBooks betroffen hat.
Obwohl sie das schon verbessert hat in den letzten Jahren.
Es hat sich verbessert, aber so State-of-the-Art ist es eigentlich nicht. Ich denke, du könntest mittlerweile vergleichbare Qualität auch mit Unter-Displays-Kameras kriegen, wenn man wollte.
Ja.
Und das würde, denke ich mal, bei einem MacBook noch mehr Sinn machen, was die Qualität betrifft jetzt, als bei einem iPhone oder bei einem iPad. Mhm. Von daher, warum nicht den Schritt machen? Du hast kein, du hast kein FaceTime. Du hast FaceTime. Du hast kein Face ID.
Das ist Touch ID. Genau.
Du hast bei den MacBooks. Also brauchst du da jetzt keine Riesentechnik. Ja, du brauchst wirklich nur die Kamera und die könntest du, wenn es technisch machbar ist von der Dicke her, das ist jetzt eine andere Frage. Aber mein Gott, dann machst du doch um das Display.
Ja.
Dann fällst du gar nicht mehr auf, du hast ein Ding durchgehend Ende Gelände. Du brauchst auch keine Magic Island, du brauchst keine Notch, ja, kein gar nichts. Und wie gesagt, qualitativ sind wir da sowieso jetzt nicht auf, Also da gibt es Third-Party-mäßig wesentlich bessere Dinge, ja, die auch an den MacBooks durchaus genutzt werden von Leuten. Von daher, mein Gott, mach doch den Schritt.
Apple hat natürlich einen großen Vorteil. Sie haben ja das Betriebssystem so designt, dass da oben permanent die Menüleiste eingeblendet ist. Und da ist natürlich die Notch mehr oder weniger unsichtbar, in Anführungsstrichen. Es sei denn, du hast eine sehr große Menübar, dann gibt es Probleme, wenn du jetzt keine Tools wie Bartender oder you name it benutzt oder wie gesagt halt Derivate benutzt, kommt halt drauf an. Ne? Und wenn du dann sowieso das dunkle Design verwendest, fällt es ja kaum auf, dass du da oben eine Notch hast. Das ist der einzige Vorteil, den ich da noch sehe. Aber
werden wir in ein, und die Gerüchte hatten wir ja auch schon, dass macOS ja designtechnisch ganz anders oder auf jeden Fall stark sich verändern soll.
Ja.
Werden wir überhaupt noch eine Menüleiste in der Art und Weise haben? Wäre ja auch so ein Thema.
Naja, aber ich glaube nicht, dass Apple so radikal das Betriebssystem umbaut, dass sie jetzt die Menüleiste oben weglassen. Ne? Das hoffe ich mal nicht. Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja nun ein bewährtes Konzept.
Also das ist ja vor allem ein Bedienkonzept, was uns ja schon, also nicht nur erst seit OS 10 verfolgt.
Nein.
Das ist ja so alt wie
ja, ich meine, das war ja noch vor dem Doc da.
Wie OS.
Wie das OS quasi. Das ist ja nun ein essentieller Bestandteil des Bedienkonzepts von macOS oder von OS 10 oder wie auch immer. Ja, das ist so. Also ich glaube, eher verschwindet das Dock als die Menüleiste. Ja, na gut, wir werden sehen. Also mich persönlich stört mittlerweile die Notch nicht mehr so sehr. Am Anfang war das sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, dadurch, dass ja oben die Menüleiste ist, habe ich da meinen Frieden mitgemacht. Obwohl ich, wie gesagt, nicht das dunkle Farbkonzept benutze. Ich verwende Apple oder macOS im hellen Farbmodus oder Farbschema, weil ich nie damit klargekommen bin, dass alles auf dunkel stehen. Also das war nie meins, ehrlicherweise. Und von daher komme ich da trotzdem ganz gut mit zurecht. So sieht's aus.
Wobei mein iPhone nutze ich eigentlich exklusiv dunkel.
Nee, ich nicht, nee.
Und Windows 11 übrigens auch.
Hast das böse Wort gesagt?
Ich habe da, wo es geht, habe ich, wie gesagt, Mac nutze ich auch mit den dunklen Voreinstellungen. Halt die alte Version, die ich halt jetzt noch habe. Mhm. Ich denke mal, es ist ja nur besser geworden mit den nächsten Versionen. Aber ansonsten nutze ich eigentlich überall das dunkle Theme.
Ja. Nee, ich durchgehend das helle, muss ich sagen. Also speziell auch beim Safari ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Also gerade beim Desktop-Safari finde ich das sehr gewöhnungsbedürftig. Gerade mit den Webseiten etc. Also da bin ich nie so zurechtgekommen mit der ganzen Geschichte. Naja, gut. Bevor wir zum wichtigsten Thema dieser Woche übergehen, lass uns doch nochmal über ein kurioses Gerücht aus China diskutieren oder sprechen. Da hat sich der Leaker Instant Digital mal wieder zu Wort gemeldet. Der hat gesagt, Apple arbeitet angeblich daran, dass irgendeine Apple Watch Generation, er hat das ja offen gelassen, komplett aus Glas gestaltet werden soll. Also jetzt nicht nur das Display oder der an sich logischerweise, sondern auch das komplette Gehäuse etc. Bietet natürlich einige Vorteile, dass man einen noch besseren Übergang hat, dass man noch mehr informationsgebende Elemente einbauen kann und die auch mehr bis in den Rand hineinziehen kann, etc. pp. Und er geht fest davon aus, dass Apple diese Idee nicht verworfen hat, weil es gab ja von Johnny Ive die Idee, mal ein komplettes gläsernes iPhone herauszubringen. Und Apple will diesen Plan weiterverfolgen oder hat den niemals richtig fallen gelassen und will das dann letztendlich in einer komplett gläsernen Uhr umsetzen. Probleme gibt es nur in der Härtung der ganzen Geschichte. Und da sind sie dabei, weitere Technologiekonzerne mit in die Entwicklung hineinzuholen, die daran arbeiten, dementsprechend ein absolut gehärtetes Glasgehäuse zu entwickeln. Ja, könnte ich mir vorstellen, da Apple ja schon öfter mit Materialien experimentiert hat. Wir erinnern uns, es gab mal eine Keramik-Apple Watch. Das war dann diese Edition-Geschichte. Die war dann sogar, glaube ich, komplett in Weiß. Fand ich auch sehr speziell und auch sehr interessant, das Ganze. Aber Glas ist dann ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Bin ich gespannt.
Ja.
Ja. Komplett aus Glas. Naja, warum auch nicht? So, kommen wir zur Nintendo Switch 2.
Oh, Nintendo Direct, yes.
Hast du dir das komplett angeschaut oder hast du nur die Berichterstattung? Ich habe es mir nicht komplett angeschaut.
Ich habe es live gesehen.
Du hast es live gesehen. Da sehen wir mal wieder, wie verschieden unsere Prioritäten gelagert sind sozusagen.
Das war Zufall.
Ach, das war Zufall. Okay.
Ich war ja am Arbeiten eigentlich.
Okay.
Aber hatte die Möglichkeit, nebenher den Stream laufen zu lassen und habe über einen Co-Streamer mir das angeguckt. Also nicht nur dann die Nintendo Direct unkommentiert, sondern direkt halt mit den Kommentaren von diesem Co-Streamer plus halt seinen Chat. Was ganz interessant war, weil es ging sehr gesittet zu im Chat. Es waren sehr viele Nintendo-Fans ist jetzt übertrieben, weil das ist eigentlich kein bekannter Nintendo-Streamer. Aber es, wie gesagt, es war sehr positive Stimmung im Chat. Der Streamer an sich auch, der ist eigentlich mehr so Sony-lastig, ist aber eigentlich generell aus der Historie auch allem gegenüber oder allen Systemen gegenüber eigentlich offen. Und er hatte da ein paar Vorstellungen, was er sich halt wünscht von der Switch 2, weil seine Kinder halt Switch-Fans sind und er mit denen zusammen gerne auf der Switch spielt und so. Ja, und gerade Mario halt die üblichen Nintendo-Spiele halt. Die Kinder da sehr begeistert sind und er natürlich dann auch, gerade weil er halt dann die Zeit mit den Kindern und den Spielen dann bla bla bla. Und er hatte da ein paar wirklich Vorstellungen, was halt die Switch 2 halt bringen muss für ihn. Und da kam halt auch sehr vieles direkt im Stream. Aber da können wir jetzt mal nach und nach dann drüber reden. Auf jeden Fall, ja, also ich fand's gut. Um es mal vorwegzunehmen.
Ja, der Verkaufsstart soll ja am 5. Juni sein.
Genau.
Vorbestellen kann man derzeit schon mal bei Amazon und bei Nintendo, weiß ich gar nicht.
Also man kann sich registrieren bei Amazon.
Bei Amazon, ja, ich verwechsle immer Vorbestellung und Registrierung. Ich habe mich da auch schon mal registriert, ich gebe es zu. Und ich habe ja auch gesagt, wenn die Switch 2 kommt, dann möchte ich gleich von Anfang an einsteigen.
Amazon hat ja auch gesagt, es wird wenig geben am Anfang.
Ja.
Und sie müssen halt gucken, oder sie haben bestimmte Kriterien, anhand man halt bestellen kann, wenn man sie erfüllt. Viel konkreter wurde es nicht. Nintendo selbst sagt ja bei den Vorbestellungen, also im Nintendo Online-Shop, man muss 2 Jahre lang ununterbrochen Nintendo Online-Kunde gewesen sein.
Ja.
Und man muss sehr viele Spielstunden mit bezahlten Spielen verbracht haben, also keine Demos oder Free-to-Play, sondern wirklich gekaufte Spiele muss man da ordentlich Stunden abgerissen haben.
Ja.
Dann qualifiziert man sich für die Vorbestellung, was es natürlich dann schon schwierig macht. Weil ich habe zwar ein paar Spielstunden auf der Switch, allerdings war ich niemals nicht 2 Jahre ununterbrochen Nintendo Online-Kunde. Sorry, aber so gut finde ich den Service jetzt auch nicht, auch wenn da viele ältere Titel gerade auch verfügbar sind, was jetzt eher also ältere Nintendo-Konsolen betrifft und da interessante Titel dabei sind, aber ich bin jetzt nicht wirklich der Switch-Online-Spieler, dass ich dafür dann auch wenn es jetzt nicht so teuer ist, dann noch mal Geld jeden Monat da reinwerfen will. Also bin ich da sowieso raus. Ich habe mich auch mal in die Reihe gestellt bei Amazon. Mal gespannt, wie es da laufen wird, ob man da dabei ist in der ersten Runde. Muss man mal abwarten, wie viele Geräte da wirklich dann verfügbar sein werden. Und ob ich sie dann überhaupt bestellen würde. Ja, weil Nein sagen kannst du ja immer noch.
Ja, auf jeden Fall. Da freut sich der Nächste. Also das ist nicht das Thema.
Auch da wäre wieder die Frage, bestelle ich sie vielleicht trotzdem und guck mal, für wie viel ich sie wegkriege. Wobei ich da auch schon wieder Bauchschmerzen habe, weil, mein Gott, dann besser doch nicht bestellen und ein anderer wird glücklich, ja, mit seiner, die er dann zum regulären Preis bei Amazon kaufen kann. Fände ich eigentlich fairer, ja, aber
ja, klar.
Mal gucken.
Naja, und man kann natürlich über diese Vorbestellungsphilosophie von Nintendo diskutieren. Letztendlich möchte man da auch diesen ganzen Scalpern Einheit gewähren und oder Einheit bieten.
Das war ja so einer der größten Kritikpunkte damals bei der Sony, bei der PlayStation, als sie kam, dass man da gesagt hat, hier, da kann sich jeder irgendwie 20 Stück direkt im Online-Shop bestellen. Ja. Und haut die dann fürs Doppelte wieder bei eBay raus.
Ja.
Und da hat man ja gesagt, warum macht man das hier nicht fest an hier loyalen Kunden und bla bla bla. Wie gesagt, Nintendo macht es jetzt so und wird auch gleich wieder gemeckert.
Ja, ich finde es gut, da ja auch die Loyalität belohnt wird letztendlich. Ja. Man hätte wahrscheinlich noch ein wenig darüber diskutieren können, wie hoch oder wie hoch das Maß an Loyalität sein muss letztendlich. Das hätte man vielleicht ein bisschen geringer aufhängen können. Ja, okay.
Ich befürchte, dass sich Nintendo bewusst ist, dass sie so viele Geräte gar nicht haben zum Verkaufsstart.
Ja, wahrscheinlich. Deswegen haben sie das so hochgesetzt. So hochgesetzt, diese Einstiegshürde.
Das ist halt so meine Befürchtung, dass sie trotz allem Vorlauf, den sie haben, da vielleicht doch nicht so viele Geräte am Start haben. Wie gesagt, Amazon macht es ja auch so. Die haben auch schon gesagt, es wird nicht viele Geräte geben. Und das sind ja nicht die einzigen Händler, Amazon und Nintendo. Da gibt es ja andere auch noch. Wie gesagt, Saturn und Mediamarkt wollen auch noch verkaufen, plus die ganzen anderen Online-Händler oder generell Händler. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da generell mit der Verfügbarkeit aussieht und inwieweit gerade regionale, kleinere Händler überhaupt was kriegen oder wie viel die kriegen.
Wahrscheinlich beim ersten, bei der ersten Sendung kaum oder gar nicht, würde ich sagen.
Ja, könnte sein, ja, oder ein, zwei Geräte vielleicht, ja. Und wem willst du die dann verkaufen? Ja? Eins hättest du wahrscheinlich ganz gerne selbst.
Ja.
Dann kannst du eigentlich nur sagen, du hast gar keine gekriegt, ja, das ist vielleicht besser, ja, als wenn du dann sagst, okay, hallo, komm mal her, du kriegst eins, ja, und die restlichen 373.000 Leute, die hier vor der Tür stehen, gehen leer aus, ja.
Das
ist schwierig, ja.
Ja. Ja. Gut, der Preis 469,99 €, zumindest bei Amazon, ich glaube,
ja, okay, Nintendo ist
genauso,
94 ist der Preis. Ja,
naja, klar. Finde ich noch okay für das, was man bekommt. Das ist, denke ich, gerade so die Schmerzgrenze.
Ja, es ist halt wieder ein Problem, wenn du mal guckst, was aktuell die Switch OLED kostet, wie viel teurer jetzt gerade mit Spiel, wobei da ist wieder die Frage, teuer Spielepreise, da können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die fängt ja bei 469,99 € an, wie gesagt, mit Donkey Kong 599,99 € im Online-Shop bei Nintendo. Das sind natürlich schon Preise, auch gerade im Vergleich, wie gesagt, zur Switch OLED oder zur Switch Lite. Die sind nochmal da gut drüber. Und wenn du mal guckst, was eine Xbox oder eine PlayStation kostet, kannst du auch wieder sagen, oder wobei die lass die Vergleiche mal außen vor, vergleich es mal mit dem Steam Deck.
Man muss aber fairerweise dazu sagen, die Switch 2 hat 256 GB eingebauten Speicher und die OLED hat nur 64 GB eingebauten Speicher.
Ja, trotzdem
gehen die Leute
ja erstmal auf den Preis.
Und gerade
wenn du es halt mit dem Steam Deck vergleichst, hast du halt da wieder die Tatsache, dass das Steam Deck günstiger ist. Du hast die OLED-Version aktuell ja auch dann im Angebot. Also da hast du, was das Display betrifft, jetzt auch nicht so die Unterschiede. Plus du hast halt Steam hinten dran, die komplette Bibliothek bei Steam. Oder von Steam, nicht die komplette, ist ja spielbar, aber die Spiele, die auf der Switch halt spielbar sind, da sind ja wirklich gute Titel dabei, wo viele dann sagen, das ist zu teuer. Ja, wobei, man muss halt gucken, ja, die Switch positioniert sich ja nicht unbedingt gegen das Steam Deck, wobei das der beste Vergleich meiner Meinung nach eigentlich ist. Aber technisch ist es halt aktuelle Hardware. Wir wissen nicht, wann ein Steam Deck-Nachfolger kommt und wenn ja, zu welchem Preis. Dann müssen wir auch gucken, Nintendo subventioniert aus der Historie heraus eigentlich nicht ihre Hardware.
Ja.
Und das Steam Deck ist eindeutig subventioniert von Steam, also von Valve. Die legen da drauf, die verdienen mit der Hardware eigentlich keinen Cent. Und ganz im Gegenteil, ja, die verdienen an der Hardware eigentlich noch, weil die halt das Geld über Steam machen. Und die machen nicht wenig Geld über Steam, deswegen funktioniert das da auch so gut. Plus, das Steam Deck, ganz klar, ja, ist da, um im Mobilbereich gerade Microsoft halt weh zu tun und da eine Alternative zu Windows auf den Markt zu bringen. Das ist halt das Nächste, was halt Valve vorhat. Sie sind damals gescheitert mit ihrer Steambox ja im Konsolenbereich und haben jetzt gesehen, dass sie es im Handheld-Bereich eingehen können und da konkurrenzlos sind. Plus das, was sie jetzt gerade machen mit SteamOS auf anderen Handhelds, ja, von anderen Herstellern, ist, damit positionieren sie sich eindeutig gegen Windows und gegen Microsoft. Und da ist Microsoft jetzt am Zug. Also ich sehe da jetzt nicht so den Wettbewerb zur Switch, auch wenn das wahrscheinlich für einige noch so ein Ausschlag sein wird. Wobei alleine der Formfaktor der Switch 2, auch wenn sie jetzt etwas größer geworden ist, gerade vom Display her, sehe ich nach wie vor einen Riesenvorteil ja, im Vergleich zum Steam Deck.
Ja.
Das war schon bei der aktuellen Switch der Fall und das ist auch immer noch der Fall mit der Switch 2. Die Hardware an sich ist, oder die Konsole an sich ist, alleine was den Formfaktor betrifft, besser als das Steam Deck. Batterielaufzeit ist jetzt mit der Switch 2 wieder ein anderes Thema. Aber wie gesagt, alleine die Hardware, auch technisch klar, es ist neue Hardware, die jetzt kommt, ist besser als das Steam Deck und du kriegst da ordentlich was fürs Geld. Und Leute sagen, ja, aber mal gucken für das Geld und dann kannst du eine PlayStation kaufen. Die kann ich mir aber nicht mit in den Zug nehmen und kann da spielen.
Und du hast nicht diese Titel. Das sind ja exklusive Titel, die es halt
die
nur...
Die Spiele kommen, ja, ja. Klar, die ganzen Nintendo-First-Party-Spiele, die kommen da noch dazu. Gerade auch ja. Das, was sie jetzt wieder gezeigt haben mit Donkey Kong.
Ja.
Das ist natürlich schon, ja, das ist Nintendo. Ja, was willst du da machen?
Ja. Naja, das ist da, ja für mich auch der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe. Weil ich halt die Mario-Spiele habe, Mario Kart, Zelda in erster Linie. Und ja. ich werde mir da auch nicht so einen riesen Stock an Spiele aufbauen, weil ich eigentlich an diese exklusiven Nintendo-Spiele interessiert bin. Ich bin halt so ein Retro, in Anführungsstrichen Retro-Spieler, der halt seine Kindheitserinnerung in irgendeiner Weise nachholen möchte oder nachspielen will, oder wie ich das auch ausdrücken möchte. Weil es halt eine Konsole ist oder ein Unternehmen ist, was halt schon zu meiner Kindheit existiert hat und immer noch existiert. Und das finde ich so faszinierend an der ganzen Geschichte.
Ja, aber kommen wir nochmal kurz zurück zur Hardware. Wie gesagt, die Switch 2 ist ein bisschen größer geworden. Der Display ist jetzt auch 7,9 Zoll.
Ja.
1080p unterstützt HDR. Von dem, was man bis jetzt gesehen hat, gerade bei den Leuten vom Hands-On, macht das eigentlich einen sehr guten Eindruck. Mhm. Hat jetzt auch zwei USB-C-Ports, einen unten, einen oben, also einmal Dock und du kannst dann zusätzlich zum Beispiel auch die jetzt verfügbare Kamera dann da anschließen, unter anderem, ja. Wobei angeblich sollen auch Third-Party-Kameras unterstützt werden. Mhm. Das wäre auch nochmal so ein Thema. Man ist nicht gezwungen, die Nintendo-Cam zu kaufen, wenn man entweder schon was hat oder vielleicht doch lieber was anderes hätte, wo die Qualität vielleicht auch ein bisschen besser ist. Mhm. Nvidia liefert ja den Chip. DLSS wird unterstützt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er dann extern bis zu 4K 60 Hertz dann unterstützt.
Also am TV dann letztendlich.
Genau, am TV. Ja. Das muss man mal gucken, welche Spiele dann letztendlich wie 4K realisieren. Mhm. Ich denke mal, gerade anspruchsvollere Spiele, Third-Party-Bereich, werden wahrscheinlich eher DLS dann einsetzen, wenn es nicht sogar generell DLSS ist. Das ist jetzt zu früh zu sagen. Ich denke mal, gerade so stylized Graphics oder so die weniger grafisch anspruchsvollen Sachen können vielleicht auch nativ irgendwo 4K machen, aber warten wir es mal ab, was dann wirklich ist. Auf jeden Fall halt, wie gesagt, extern über das Dock dann 4K. Das Dock wird auch in Zukunft dann aktiv gekühlt sein. Da bin ich mal auf die Geräuschentwicklung gespannt.
Ja, ja. Je nachdem, wie gut und wie groß der Lüfter ist, was man da verbaut oder was man da einsetzt.
Aber da soll halt auf jeden Fall auch nochmal dafür sorgen, dass GPU beziehungsweise das an Prozessor beziehungsweise an Chip, was da verbaut ist, da auch nochmal entsprechend gekühlt und dann da halt auch mehr Leistung bringen kann als im Handheld-Mode. Mhm. Muss man auch mal abwarten. Wie gesagt, ich bin mal auf die Geräuschentwicklung gespannt, weil das Steam Deck kann sehr laut werden. Mhm. Also für mich unangenehm. Ja, weil gerade wenn ich es auch mal an einen Monitor vielleicht anschließe oder so und das steht halt direkt da vor einem, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ja, auch da kann man wieder mit Third-Party-Lüfter und sowas noch ein bisschen was machen, aber das sehe ich jetzt auch nicht ein. Ja, also, und wie gesagt, die Switch, ja, eigentlich dann auch nur im gedockten Zustand. Also von daher bin ich mal gespannt, was da ist. Das, was man zum Game Chat gesehen hat in der Nintendo Direct, fand ich nett.
Es gibt ja einen extra Button für den Game Chat, ne? Den man knopfen. Ja. Mhm.
Für mich jetzt nichts. Mhm. Also ich würde da nie eine Kamera anschließen. Mhm. Also von daher ist es nett für die, die es haben wollen oder die es nutzen. Gerade wenn halt irgendwie, keine Ahnung, die Kids online da irgendwo zusammenspielen wollen. Ist das bestimmt ganz lustig, gerade wenn, je nachdem, wie es halt im Spiel umgesetzt wird oder wie es genutzt wird oder wie es dann aktiviert ist. Ja, wenn du da halt dein Icon da mit irgendwo auf dem Bildschirm siehst oder bei Mario Kart halt mitfahren oder so, ist halt ganz nett, ja. Mhm. Aber das ist jetzt kein Feature, was ich da irgendwie auch nur annähernd wahrscheinlich nutzen würde. Ja, bei der Switch 2.
Ich denke, das ist auch eine Generationsfrage. Ich denke, die Kids, die gehen da ganz anders mit um und agieren mit dem Gerät ganz anders als unser eins. Nehme ich mal an. Gehe ich von aus.
Keine Ahnung.
Ja. Ja, was mir noch gut gefallen hat, in Anführungsstrichen, wir haben uns immer gefragt, wie stark oder wie gut sind die Magnete für die Joy-Cons?
Oh, ja, genau.
Es gibt jetzt einen Verriegelungsknopf, damit die Dinger nicht in irgendeiner Weise abfallen oder sich lösen. Man muss halt diesen Release-Knopf drücken, wenn man halt die Joy-Cons abmachen möchte.
Der ist nur, um dir das Entfernen einfacher zu machen. Gehalten wird das wirklich nur von den Magneten.
Okay, siehst du, da habe ich wieder da bin ich wieder einer Fehlinformation aufgesessen.
Nee, okay. Es gibt diese Hilfe, den Knopf, den du drücken kannst, dann fährt so ein kleiner Plastikstift aus dem Gerät raus und drückt den Joy-Con schon mal ein Stück weg vom Magneten. Und dann kannst du den einfach oben wegnehmen. Aber das ist keine Verriegelung. Sondern gehalten wird es wirklich nur über die Magnete.
Okay.
Und zwar greifen die Magnete an die Buttons, die oben am Joy-Con sitzen. Die sind jetzt aus Metall und größer. Generell sind die Joy-Cons ja auch größer geworden, weil das Gehäuse an sich ja größer geworden ist. Mhm. Berichte sagen, gut, ja, die vor allem auch gerade die,
die Maussteuerung.
Joysticks, die Joysticks drauf würden sich auch nochmal wesentlich besser anfühlen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ja. Ich finde die, und vor allem werden sie halt auch größer. Mhm. Ansonsten Tasten, Controller, Haptik wäre soweit ganz gut. Du hast eben schon angesprochen, Maussteuerung unterstützen jetzt die Joy-Cons. Mhm. Ich habe da heute gerade zufällig ein Video gesehen von jemandem, der gezeigt hat, das halt im Hands-on mal gezeigt hat und da recht begeistert war.
Ja, das habe ich auch.
Muss man dann mal sehen.
Aus verschiedenen Quellen gehört, dass das sehr gut funktionieren soll. Bin ich gespannt.
Ja, bin ich auch gespannt, ja, weil das ist gerade bei, wenn ich, wie gesagt, die Switch hier bei mir mal im Dock habe und mit dem externen Controller oder was, nicht mit, also mit den Joy-Cons dann halt als Controller, ja, da ist ja der, im Lieferumfang ja der, dieses Plastikteil dabei, wo du die reinstecken kannst, um den als Controller zu nutzen, dann benutze, gerade bei einigen Spielen hätte ich mir dann doch eher eine Maussteuerung gewünscht. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie das da dann wirklich live funktioniert. Unterwegs eh schwierig, aber wenn du, wie gesagt, zu Hause die Möglichkeit hast mit der entsprechenden Oberfläche bzw. Unterlage dann für den Joy-Con, bin ich mal gespannt, ja, wie sich das spielt. Ja,
ja, gerade für gewisse Spiele-Genres ist das natürlich interessant, dass man da mit Maus arbeiten kann.
Ja, viele haben halt gerade in Bezug auf das Metroid dann gezeigt, ja.
Ja.
Da bietet sich das auch an.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann wurden die hohen Spielepreise stark kritisiert. Da kann ich mich zum Teil anschließen, weil ich finde, es ist ja eine Konsole, die auch mehr oder weniger die jüngeren Spieler adressiert. Es ist eine Familienkonsole, ist jetzt nicht so eine High-End-Konsole in Anführungsstrichen. Und da sind auch viele Käufer wahrscheinlich dabei, die nicht so ein starkes Portemonnaie haben. Und dass man da jetzt nochmal wieder die Preise nach oben korrigiert oder dass man generell die Preise erhöht, das finde ich schon ein bisschen grenzwertig. Also es hat mich auch so ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Weil es ist ja nicht nur ein bisschen, das ist ja schon um einiges nach oben gegangen. Ne?
Man muss es ein bisschen, ja okay, das ist ja die Frage, du kriegst, es gibt gerade auch für die Switch schon Spiele, die eh schon 70 oder 80 Euro gekostet haben. Also von daher sind wir mittlerweile da, oder sind die aktuellen, oder die neuen Preise jetzt da nicht so weit weg. 60, 70 im Download-Bereich haben wir da schon gesehen. Jetzt ein Zehner mehr. Ja, kann man kritisieren, ja, weil Nintendo quasi der Erste ist, der mit diesen klaren Aussagen kommt. Ich denke, es wird die nächsten Monate ein normaler Preis werden, auch auf anderen Konsolen. Seit Jahren wird darüber gesprochen, dass die Spielepreisentwicklung nicht Schritt gehalten hat mit den Entwicklungskosten. Und gerade auch mit den gestiegenen Produktionskosten im Allgemeinen. Und dass wir da an einem Punkt festhängen, der eigentlich nicht dem entspricht, was, wie gesagt, die Produktion kostet. Kann man, wie gesagt, das kann einem, oder man kann es verstehen, man kann es nicht verstehen. Man kann kein Freund davon sein, aber es war abzusehen, dass die Preise steigen werden. Was wir im PC-Bereich definitiv schon haben, wenn man mal guckt, was mittlerweile gerade mit Deluxe-Versionen, mit Ultimate-Versionen, oder generell halt mit diesen Bundle-Angeboten da ist oder auch mit den Early-Access-Versionen, wo es dann heißt, du kannst eine Woche vor dem Verkaufsstart für 30 Euro mehr, ja, und dann reden wir dann schon über zwischen 89 und 129 Euro für ein Spiel, kannst du dann halt eine Woche früher oder drei Tage früher das Spiel spielen, was ja im Prinzip dann eigentlich schon der Verkaufs- oder der Release ist, nur teurer.
Ja.
Du spielst ja schon die endgültige Version. Es ist ja nicht so, dass du Early Access hast in dem Sinne, dass du irgendwie mit einer Alpha- oder Beta-Version während der Entwicklungsphase noch dabei bist, sondern nee, es ist ja das fertige Release, ja, ein paar Tage früher für mehr Geld. Und die Dinger, wird ja auch immer gesagt, kauft bitte die Dinger nicht, ja, bestellt nicht vorher, kauft keinen Early Access, also in Bezug auf den, wie gesagt, früheren Release.
Ja.
Unterstützt das bitte nicht, diese Praktiken, ja, weil umso mehr wird es kommen oder zum Standard werden.
Ja, klar.
Das ist mittlerweile schon Standard. Du hast ja eigentlich gerade im AAA-Bereich keinen mehr, der nicht irgendwo mit Deluxe, Ultimate oder irgendwelchen anderen Versionen arbeitet, wo garantiert der Durchschnittspreis schon über den 60 oder 70 Euro liegt, ja. Wir haben es mit gerade Ubisoft, ja, ist ja da auch mit gut im Geschäft mit ihren ganzen Versionen, die sie anbieten. Assassin's Creed ist jetzt eigentlich ganz, oder was das eigentlich ist, gut gestartet, Kritiken sind auch soweit ganz gut, bis auf wenige Ausnahmen sind oder ist auch so das Feedback ganz gut zum Spiel, und das hat sich garantiert nicht am besten als Standardversion verkauft, würde ich fest davon ausgehen. Und von daher sind wir da sowieso schon bei anderen Preisen als das, was eigentlich so üblich ist. Klar, im Indie-Bereich sieht es nochmal ganz anders aus. Bei Steam haben wir sowieso den Vorteil, dass gefühlt jeder Tag eigentlich irgendwo ein Sale ist. Wie bei den Lebensmitteln macht es eigentlich keinen Sinn, bestimmte Artikel nicht im Angebot zu kaufen. Deswegen, gerade wenn man als PC-Spieler unterwegs ist und Steam ist ja da de facto der Standard, wenn ihr nicht am Release-Tag dabei sein wollt, werft euch das Zeugs in die Wunschliste und irgendwann ist es im Angebot, ja. Also, wenn man da nicht wirklich am Release-Tag dabei sein will, oder pre-ordert, ja, um dann, wie gesagt, das zu machen, dann, oder man muss nicht, wie gesagt, direkt dabei sein, dann kauft man es im Angebot. Da ist ständig irgendwo entweder Angebote oder Publisher im Sale oder keine Ahnung, Spieleserien im Sale. Also wenn es darum geht, kannst du eigentlich nur reduzierte Spiele kaufen.
Ja, das ist richtig.
Das ist abartig.
Ja.
Aber wie gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass in Zukunft die Spiele und Zehner mehr kosten. Mhm. Habe ich jetzt, also mir wäre es auch lieber, die wären günstiger, aber ich habe jetzt nicht so die Bauchschmerzen mit wie alle anderen, weil gucken wir uns mal an, was die Butter mittlerweile kostet. Ja. Das geht auch an, wie gesagt, Entwicklern und Publishern nicht spurlos vorbei. Und es ist nicht erst seit heute oder seit Covid oder seit Inflation, sondern davor schon, ja, die Kosten sind einfach gestiegen. Klar kannst du auch wieder sagen, die sparen das oder mit die Hälfte des Geschäfts ist mittlerweile rein digital. Ja, du brauchst da keinen DVD-Träger mehr pressen, du hast keine Hülle, ja, keine Anleitung. Okay, Anleitung gibt's ja schon seit Jahren nicht mehr. Weil du musst da keinen Buckel oder kein Cover mehr drucken, ja, bla bla bla, das Spaß ja alles im Digital Download. Aber mein Gott, auch da, ja, Angebot und Nachfrage. Ja,
obwohl bei der Switch ist es ja so, du kannst ja digital und auch physisch kaufen. Ne? Ist dann dementsprechend teurer, der physische Datenträger. Letztendlich.
Also ja, das ist ja das nochmal, bis zu 99 ist ja, wahrscheinlich die Aussage, kann eine physische Version mittlerweile kosten.
Ja.
Wobei da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Es gibt Karten mit Spiel und es gibt Karten mit Key für den Download. Das war ja auch wieder so eine Aufregung. Jetzt bei der Switch 2.
Ja.
Wieso gibt es Karten mit einem Key, also ohne Spiel? Aber da ist ja auch wieder das Statement von Nintendo, ja, es ist nicht accountgebunden, das Spiel, du kannst es nachher wieder verkaufen, gar kein Thema. Ja. Du kannst das, was das betrifft, behandeln wie ein physisch, also als wäre das Spiel auf der Cartridge drauf.
Ja.
Nur beim ersten Mal musst du es halt downloaden. Danach ist auch wieder Spielen ohne Verbindung möglich, aber zum Download brauchst du halt dann Internet. Da haben auch schon wieder einige gemeckert. Ach mein Gott, das sehen wir doch mittlerweile auch schon im physischen Bereich bei, egal, Xbox, PlayStation, PC-Bereich, haben wir das auch schon seit Jahren, dass du teilweise in der Verpackung nur einen Code hast.
Das gibt's ja schon ganz
oder lange. Aber die Problematik, die du ja oft hast, Day-One-Patch. Ja, du musst sowieso was runterladen.
Ja.
Klar, das sind nicht vielleicht die ersten 100 Gigabyte, ja, wobei die auf die DVD auch nicht drauf passen. Ja. Das ist ja auch das Nächste. Es gibt ja auch gerade große Spiele, die kriegst du zwar auf der DVD noch oder auf deiner Blu-ray und installierst die. Es ist aber nur die erste Hälfte. Ja, und den Rest musst du dir runterladen. Ja, also das ist jetzt so nichts Neues.
Mhm. Ja, so ist es. Also ich steige ja wahrscheinlich ganz neu ein, oder besser gesagt, wenn ich einsteige, steige ich wieder neu ein und ich glaube, ich werde versuchen, alles auf physischen Datenträgern zu erwerben.
Muss ich und vor allem die sagen, Packung ist ja auch entsprechend gekennzeichnet. Wenn das Spiel in der physischen Verpackung nur ein Key hat, auf der Cartridge, auf dem Modul, auf der Karte, dann steht das auf der Verpackung auch außen drauf. Und wenn du dann sagst, oh nee, das ist aber jetzt nicht meins, lass es stehen.
Ja, klar.
Also das, so kann man es ja auch machen. Es ist gekennzeichnet, ja, und das ist dann für mich okay. Nee, aber gerade was an der Direct super zu sehen war, ist die ganzen Spiele, die halt angekündigt wurden. Die ganzen Third-Party-Spiele. Dass wir da von Nintendo, wie gesagt, was die angekündigt haben, war zu erwarten. Hätten sie da nichts angekündigt, gerade hier mit Donkey Kong etc., dann hätte man sich das eher mal gefragt, ja, was das soll. Aber da hat man eigentlich das gesehen, was zu erwarten war. Aber gerade im Third-Party-Bereich kam doch eine Überraschung nach der anderen. Mhm. Ich persönlich hätte mir noch zwei, drei andere Titel gewünscht, die gerade aktuell vor der Veröffentlichung stehen, dass man da was gehört hätte. Aber da muss man mal die nächsten Wochen abwarten. Es wird ja nochmal ein Direct geben. Mal gucken, ob man da noch mal was anderes hört über Titel, die man bis jetzt noch nicht gehört hat. Aber wenn man mal guckt, klar, das sind jetzt schon ein bisschen abgehangene Spiele, aber immerhin kommen sie jetzt für Nintendo. Zum Beispiel Cyberpunk. Ja, das ist ja auch so ein Titel. Ja, mittlerweile gut abgehangen. Ja, läuft vernünftig. Ich hoffe dann auch auf der Switch 2. Trailer sah sehr gut aus. Elden Ring. ja, mit eins der FromSoft-Spiele, oder was heißt aktuell, aber zuletzt ja auch mit dem DLC wieder, kommt für die Switch, sah gut aus, bin mal auf die Performance dann gespannt, gerade im Dock, dann auf dem Fernseher, da bin ich echt gespannt. Und das sind alles so Titel, war für mich jetzt überraschend. Ich habe gehofft, dass da einiges zu sehen sein wird, aber was wir dann gesehen haben, was an Ankündigungen kam, dann auch gerade From Software nochmal mit dem Exklusivtitel, nicht so mein Ding mit PvE, PvP, aber okay, ja, wie es Spaß macht. Das sind halt alles so Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay, also Nintendo meint es jetzt echt ernst, ja. Ja. Vor allem, sie werden jetzt echt eine, oder sie sind damit jetzt echt eine Alternative. Ich hoffe, dass es mit dem Software-Support Third-Party halt so weitergeht. Dass wir da die nächsten Wochen auch entsprechend nochmal Ankündigungen kriegen, was alles kommt. An, wie gesagt, Umsetzungen von jetzt bereits bekannten Titeln, neue Titel, die jetzt gerade kommen, auch für PlayStation, Xbox, dass wir das halt für die Switch sehen werden, dass das halt jetzt nicht so Eintagsfliegen sind, ja, sondern dass ich das jetzt so durchzieht, weil das ist dann auch eine Alternative zu den aktuellen Konsolensystemen, gerade unter dem Hinblick hin, du hast von dem, was man gesehen hat, gute Qualität auch am Fernseher, bis zu 4K, wie gesagt, DLSS, das müssen wir jetzt alles mal abwarten, wie das dann letztendlich wirklich aussieht, wenn du das gerade auf deinem großen 4K im Wohnzimmer spielen willst, aber du hast dieselbe Hardware, die du halt nochmal mitnehmen kannst, ja, mobil.
Ja.
Und das ist eine Sache, was viele irgendwie falsch sehen, weil sie das hauptsächlich dann wieder als Konsole im Vergleich zu Xbox oder gerade zur PlayStation sehen. Nur das Ding ist eine Switch. Das ist mobil. Das nimmst du mit. Ja, kannst du, keine Ahnung, auf der Couch zocken. Und zwar direkt auf dem Gerät. Du kannst auf der Bahn du kannst auf der Bahn, ja, im Auto, auf der Rückbank, keine Ahnung, kannst du das Ding zocken und zwar genau dieselbe Version, ja, die du zu Hause am Fernseher spielen kannst. Und musst da nicht irgendwie mit deinem Steam Deck oder Cloud Sync, ja, und was weiß ich was, ja. Und dann vielleicht noch Sideloading machen, weil der Launcher nicht. Ja, okay. Du kannst wieder viel mehr machen mit dem Steam Deck, okay. da halt, wie gesagt, einfach out of the box, ja, funktioniert einfach alles. Plus halt das Ganze an First Party, was du halt noch kriegst an Exklusivtiteln. Also das ist jetzt mittlerweile oder aktuell ein ernstzunehmender Konkurrent wieder,
ja.
Was die Switch ja eigentlich von Anfang an nicht so richtig war. Und wir haben, glaube ich, mit der Switch 2 jetzt das an Switch, was wir uns eigentlich mit der Switch 1 gerne gewünscht hätten.
Das ist wohl richtig, das ist wahr, ja.
Ja. Jetzt haben wir es mit der Switch 2 und ich bin da echt gespannt, gerade wie halt der weitere Support von Third-Party-Entwicklern sein wird, ja.
Ja, ich freue mich drauf.
Ich auch. Wie gesagt, registriert habe ich mich, ob ich jetzt wirklich dann direkt zuschlagen würde, wenn ich eine Einladung kriege. Ein anderes Thema, das muss man mal abwarten, was da die nächsten Wochen oder bis zum Release dann halt noch kommt. Es ist ja noch ein bisschen hin. Ich wünsche mir da, wie gesagt, noch ein paar andere Ankündigungen. Aber das macht auf jeden Fall jetzt schon für mich einen sehr guten Eindruck.
Ja, so ist es.
Es ist auch das, was ich mir gewünscht hätte von der Switch 2. Wie gesagt, Akkulaufzeiten, ich hatte es kurz angeteasert, zwischen 2 und 6 Stunden oder bis zu 7 maximal, 6,5 oder so, ja. Ich denke auch, dass Cyberpunk auf dem Ding wahrscheinlich eher so die 2 Stunden sein wird.
Ja, gut, ja. Weil es sehr intensiv ist von der Anforderung her. Ne?
Ja, ganz was klar. Natürlich schon sehr kurz ist. Also du wirst da ohne dein Netzteil im Auto, in der Bahn oder einen Zusatzakku nicht weit kommen, weil 2 Stunden ist schon sehr kurz. Ja. Das ist auch das, was mich am Steam Deck ein bisschen ärgert, wenn du da ein großes, in Anführungszeichen, Spiel halt hast. Da siehst du, wie deine Akkulaufzeit hier, ja, wie die Flöten geht, ja. Und das ist halt echt schade, ja. Aber das ist halt nun mal die Krux, ja, im mobilen Spielbereich, ja, wenn du da halt solche aufwendigen oder Anforderungen hast an die Hardware, dann geht das halt auch ruckzuck zu lassen der Batterielaufzeit. Ja.
Naja gut, aber du hast ja die Möglichkeit, über USB-C eine Powerbank anzuschließen.
Ja, du kannst ja auch direkt ein Kabel noch anklemmen, wenn du Bock hast, an die Steckdose gehen.
Mit ja, oder das halt. Aber wenn du jetzt irgendwo bist, wo du halt nicht die Möglichkeit hast, nimmst du eine Powerbank und kannst halt dementsprechend weiterspielen. Ja. Ne? Das, ich meine, das hatten wir ja früher alles nicht. Stichwort Game Gear, da musstest du einen Haufen Batterien oder Akkus mit dir umherschleppen und wir hätten uns damals gefreut, wenn wir da irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätten, da einfach so eine Powerbank anzuschließen. Mit vernünftiger Kapazität, aber das war ja damals alles nicht. Also genau, der Game Gear war. Wir hatten ja nichts. Der Game Gear war ein riesen Stromschlucker. Obwohl es gab so ein für den Game Boy so ein Battery Pack. So ein proprietäres von Nintendo mit so einem Gürtelclip. Das war auch hässlich wie die Nacht, das Ding, aber es gab so eine Art Powerbank in Anführungsstrichen. Gab es ja. Ich glaube, das hatte ich sogar, das Ding. Ja. Gut, aber gut, der Gameboy war ja auch relativ langlebig von der Akkulaufzeit her. Ne? Logischerweise.
Ja, das war ja auch natürlich dem Display lang einfach geschuldet, ja.
Ja, logisch, klar. Mhm. So war das damals. Wir hatten ja nichts.
Ja, aber bei der Entwicklung hat Nintendo ja damals schon gesagt, sie priorisieren die Akkulaufzeit. Und hatten eigentlich auch recht. Ja.
Ich denke, das war auch eine gute Entscheidung. Mhm. Ja. Weil den Game Gear habe ich zu 90% am Netzteil verwendet. Ja. So war das. Na gut. So ist es. Dann haben wir doch das Ding auch durchgequatscht. Aber wir haben noch ein Gadget.
Auch noch.
Oder besser gesagt, ein Display aus dem Hause Iyama. Und ich würde sagen, da habe ich mir mal wieder was Schönes herausgesucht aus der ProLight-Serie. Und nämlich, um genau zu sein, aus der ProLight 97er-Serie. Und bevor wir jetzt das Display im Detail besprechen, möchte ich noch eine Besonderheit loswerden, was die komplette ProLight-Serie betrifft. Die komplette ProLight-Serie hat jetzt 5 Jahre Garantie. Das ist für Iyama-Verhältnisse was ganz Neues. Sie fangen halt bei der ProLight 97er-Serie an, dass jetzt alle Produkte innerhalb dieser Serie 5 Jahre Garantie haben. Ja, jetzt könnte man ganz frech behaupten, die USP oder die USPs von ISO, die schmelzen so langsam dahin, weil eigentlich war ISO immer so der Marktführer in dem Segment, sage ich jetzt mal, in dem 5-Jahres-Segment, der schon seit Jahrzehnten diese 5-Jahres-Garantie hatte. Und jetzt schließt Iyama auf, zumindest in der ProLight 97er-Serie. Und wir wären nicht das Geek-Café, wenn wir uns nicht auch ein kleines Gerät aus dieser Serie herausgepickt hätten und das ein wenig besprechen wollen. Das ist nämlich der 34 Zoller. Jetzt muss ich mir wirklich das Dokument wieder auf den Bildschirm rufen, weil die Namensgebung ist doch etwas komplexer, wie wir es von Iyama gewohnt sind. Das Ding heißt ProLight, das habe ich eben schon gesagt, XCB 34. Das steht wahrscheinlich für die Display-Diagonale. Das Ding hat, wie gesagt, auf 34 Zoll. 97 steht für die Serie. Wie gesagt, 5 Jahre Garantie. Und WQ SNP B1. Also nochmal XCB 34, 97 WQ SNP B1. Das ist von der Gesamtkomposition ein extrem interessantes Produkt und auch, wie gesagt, nicht nur von der Komposition, sondern auch vom Feature-Set her. Er hat eine Auflösung von 3440 mal 1440, maximal 120 Hertz, hat einen KVM-Switch eingebaut, sprich Keyboard, Video und Maus, hat ein USB-C-Dock an Bord und da haben wir schon die erste Besonderheit, dass die Power Delivery Möglichkeit beträgt maximal 95 Watt und das ist schon herausragend, gerade in dieser Preisklasse, da kommen wir gleich noch zu. Weil viele Geräte von Marktbegleitern, die durchaus auch etwas teurer unterwegs sind, die erreichen noch nicht einmal diese 95 Watt. Es gibt wirklich Marktbegleiter, die sind damit teilweise 80 Watt unterwegs. Ich habe auch schon gesehen, 65 Watt unterwegs. Und 95 Watt ist gerade in dieser Preisklasse nach meiner Meinung schon outstanding. Wir haben eine Höhenverstellung von 150 Millimeter. Das ist auch schon mal eine Ansage. Also wir haben hier auch wieder die gewohnten ergonomischen Eigenschaften. Das sind so diese grundsätzlichen Eigenschaften. Also nach meiner Meinung ein sehr schönes Gerät, gerade wenn man jetzt zum Beispiel zwei Rechner hat, die man anschließen möchte und nicht noch einen extra KVM-Switch haben will. Ich meine, wer will das schon? Zusätzliche Kabel auf dem Schreibtisch, einen zusätzlichen Kabelverhau auf dem Schreibtisch, sondern man kann das halt alles zentral an das Hauptgerät anschließen und kann zwischen zwei Geräten hin und her wechseln, inklusive USB-C-Dock mit 95 Watt Power Delivery für Notebook- oder Laptop-Besitzer dementsprechend auch sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ein Kabel zum Laptop und man kann aufladen und die ganzen dementsprechenden anderen Daten auch darüber transferieren. Wir haben auch einen RJ45-Port an Bord. Und das ist ein sehr schönes Feature-Set, eine sehr lange Ausstattungsliste. Und das alles für einen extrem angenehmen Preis. Wir haben ja wirklich ein solides Office-Gerät mit einer sehr, sehr guten Konnektivität für einen aktuellen Preis bei Amazon rund um die 375 Euro plus minus ein paar Cent, ein paar Euro. Und das ist für das, was man hier geboten bekommt, Stichwort Konnektivität, KVM-Switch, nach meiner Meinung extrem interessant für alle diejenigen, die einen ordentlichen Office-Monitor suchen. Gerade für den Homeoffice-Bereich extrem interessant, Arbeitsplatzrechner und Privatrechner an ein Display anzuschließen, finde ich das sehr, sehr sexy. Man spart halt das zweite Gerät, man spart letztendlich auch Strom, wenn man halt nur ein Gerät verwendet und mit der 5-Jahres-Garantie ist man im wahrsten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite unterwegs. Und die Erfahrung hat es gezeigt, gerade die Geräte, die im Office-Einsatz benutzt werden, die überleben meistens 2, vielleicht sogar 3 Rechnergenerationen und werden dementsprechend viel länger verwendet als Geräte im Gaming-Bereich, wo die Enthusiasten unterwegs sind. Also im Office-Bereich ist man da etwas entspannter unterwegs und lässt die Geräte länger am Arbeitsplatz und tauscht dann dementsprechend die Rechner mal aus oder die Laptops mal aus, aber die Displays sind halt wesentlich länger, gerade im Office-Bereich im Einsatz, als wie gesagt im Gaming-Einsatz oder im Gaming-Bereich. Und da sind natürlich diese 5 Jahre Garantie sehr interessant. Weil, wie gesagt, erfahrungstechnisch werden diese Geräte wesentlich länger verwendet. Ja, finde ich sehr schön, dass Yammer da so nachgezogen hat in der 97er-Serie mit den 5 Jahren. Ich würde mir wünschen, sie würden das auch noch, oder sie würden das noch etwas proaktiver kommunizieren, weil es steht zwar im Datenblatt drin, 5-Jahr-Garantie etc., aber man könnte das auf der Seite nach meiner Meinung noch etwas prominenter kommunizieren und aktiver kommunizieren, weil bei mir in der Bubble ist das gar nicht so durchgedrungen, dass jetzt Yammer speziell in dieser ProLite-Serie 5 Jahre Garantie anbietet. Da müsste man noch etwas proaktiver auf die Kunden zugehen, ist meine Meinung. Gut, aber trotzdem ein sehr, sehr, sehr schönes Gerät und mit einem tollen Feature-Set für einen attraktiven Preis. Ja, Das war's. Gadget der Woche.
Ja, gut.
Dann haben wir das doch auch. Somit sind wir am Ende der Sendung angelangt, würde ich sagen. Heute war es etwas Nintendo-lastig.
Ja, macht doch nichts.
Ja,
gut so. Das war eigentlich auch das Thema, also zumindest mal für mich dann.
In meiner Bubble auch, muss ich sagen. Und wir sind ja auch nicht mehr der Apple-Podcast.
Und selbst wenn, ja. Ich wünschte, Apple würde so mit dem Thema Gaming umgehen, wie Nintendo das jetzt mal angegangen ist mit Third-Party-Support für die Switch, ja.
Ja, ich meine, die Hälfte würde schon reichen. Ich meine, dass Nintendo fokussiert in dem Bereich unterwegs ist, ist klar, das ist ihr Haupteinnahmegebiet oder was anderes machen sie ja mehr oder weniger nicht. Ja, Apple macht ja noch ein paar andere Dinge.
Ja. Aber wir hatten es ja hier hauptsächlich vom Steam Deck gehabt und Steam Deck mit Microsoft, aber auch jetzt, was nochmal die Switch 2 betrifft, ist ja auch ganz klar eine Ansage an das von Microsoft ja zumindest mal in Gerüchten angeplante Handheld, was jetzt da kommen soll. Mhm. Also Microsoft ist da jetzt einmal von Valve unter Druck mit Steam und dem Steam Deck und jetzt auch gerade mit der Switch 2, weil ich glaube, und das war auch so ein bisschen das, was ich rausgehört habe an den Kommentaren zur Nintendo Direct zur Switch 2 jetzt, viele haben anscheinend unterschätzt, was Nintendo mit der Switch 2 machen wird, gerade was den Third-Party-Support betrifft. Und wie gesagt, wenn sie das so weiter durchziehen können, beziehungsweise der Support wirklich da ist jetzt und da sehr viele auch gerade von den neuen und zukünftigen Titeln auf die Switch 2 kommen wird das im Hardware-Bereich für Microsoft nochmal eine ganz enge Geschichte werden. Das heißt, wenn sie mit dem Steam, also mit einer eigenen Konsole noch kommen sollten und da nicht einfach nur mit Third-Party-Hardware ein Xbox-Branding machen werden, sondern wirklich eigene Hardware bringen, was meiner Meinung nach zwingend notwendig ist, dann auch auf ARM-Basis zu machen, um da entsprechend halt, ja, okay. Energie ist jetzt wieder so ein Thema. Man muss mal gucken, wie dann mit der Switch dass sich das wirklich entwickelt. Aber um da so das Beste aus der Welt einfach rauszunehmen, ja, weil das Steam Deck zeigt eigentlich da auch wieder, wo die Grenzen in dem Bereich einfach liegen, was jetzt die Hardware betrifft. Ich denke, mit ARM wäre man da besser aufgestellt, aber das muss Microsoft wissen. Was auch nochmal Windows auf ARM einen Push bringen könnte, wenn sie halt mit ihrer Spielehardware dann auch auf ARM unterwegs werden, könnte das, wie gesagt, generell für Windows nochmal so ein Push werden. Aber die sind da jetzt auch aus diesen beiden Richtungen da unter Druck. Und ich bin mal gespannt, ob es eigene Hardware werden wird. Und wenn nein, wie dieses ganze Xbox-Branding aussehen wird. Weil da ist ja eigentlich momentan Valve unterwegs mit ihrem SteamOS für andere Hardware, ja. Also das wird echt eine schwierige Geschichte für Microsoft. Hm.
Ja, schauen wir mal, wie wir immer so schön sagen. Ja. Interessanter Markt. Oh, mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja, gut. Dann würde ich sagen, der zweite Anlauf, versuchen wir das Ding für heute dicht zu machen. Oder hast du noch irgendein Thema, was dir am Herzen liegt, was abfeuern können? Nee, können wir dann nicht interessant wird es dann halt auch erst, wenn das Ding am Start ist, am Markt ist. Was ich doch etwas traurig fand, ich hatte oder im Nachhinein noch trauriger gefunden habe, ich hatte mit der Agentur Kontakt, die Nintendo betreut.
Ja.
Und ja, betreue noch andere Kunden, ist eine relativ große Agentur und dann habe ich mit denen so ein bisschen geplauscht und geplaudert über andere Dinge. Ja, habe ich sogar Spaß gesagt, schade, dass ich nicht eingeladen war nach Paris. Ja, wieso, hättest du was sagen können? Ja. Wir dachten, das interessiert dich nicht. Da wäre ich dann natürlich auch hingefahren nach Paris, ne? Aber ja, mein Güte.
Genau, Paris, wir fahren nach Paris, ne?
Ja, aber nicht mit dem Taxi. Gab es da nicht ein Lied mit dem Taxi nach Paris?
Da bin ich jetzt überfragt.
Doch, ich glaube, Felix Deluxe, das war, glaube ich, so ein One-Hit-Wonder. Der hatte sonst kaum andere Lieder, aber er hatte doch diesen Hit mit einem Taxi nach Paris, glaube ich.
Das könnte sein, ja. Da bin ich aber, wie gesagt, überfragt. Ja.
Das war so ein, das Lied hat sich so zwischen Pop und zwischen Schlager angesiedelt, vom Genre her, ja. Ja, konnte man gut mitsingen, ja.
Okay, gut.
Ja. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding jetzt nun wirklich für heute dicht, bevor wir jetzt noch anfangen, über Schlager zu sprechen. Also, bis demnächst.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.